Hallo und herzlich willkommen zum Bordcast. Hier ist Frederik. Ja, es ist wieder soweit. Endlich, nach langer Zeit, haben wir mal wieder eine Rezensionsfolge frisch gezockt. 6 Titel, die in der jüngsten Vergangenheit auf den Tisch kamen. Die werden besprochen mit einem Gast, wie du das so kennst und wer dieser Gast ist und welche 6 Spiele wir heute besprechen. Das erfährst du, wenn du dranbleibst. Ja, und lieber Stefan, du bist wieder bei mir. Herzlich willkommen im Podcast mal wieder nach längerer Zeit.
Ja, immer wieder gerne. Wir haben es ja angekündigt. Also insofern ist es auch keine große Überraschung. Als wäre es jemals eine Überraschung gewesen in den letzten 2 Jahren.
Na, da kommen ja aber auch immer mal andere Leute, die dürfen wir nicht um den Tisch fallen lassen. Der Tobi Franke war zuletzt da, die Jo Franz war da, mit dem Chris Greff habe ich mal was gemacht. Ja, der letzte Besuch von dir neben den Top- und Flop-Listen war am 4. Juni 2025, also schon über 3 Monate her, dass wir eine Rezensionsfolge aufgenommen haben miteinander.
3 Monate, ernsthaft? Ja. Wow.
Dazwischen ist eine Menge passiert. Meine 300. Folge ist erschienen, unsere Flop- und Top-Liste, die waren dann Ende Juni. Und dann eine ganze Reihe von Sonntagsfrühstücken, Berichte von der Spiel des Jahresverleihung, BerlinCon. Aber ja, wir haben lange nicht miteinander rezensiert und umso mehr freue ich mich auf heute. Und danke dir nochmal hier, Quorum Publico, für deinen schönen Beitrag in meinem 150. Sonntagsfrühstück bei meinem großen Brunch mit Gästen zum Thema Zug um Zug.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe dich da nicht zu sehr geoutet, ja, mit meiner Enthüllung, dass du gerne mal nachts um 12 noch Sonntagsfrühstückfolgen aufnimmst.
Ja, wenn ich früh dran bin.
Ja, genau. Man hat es dir, glaube ich, nie angemerkt, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe natürlich alle gehört, selbstverständlich, ausnahmslos, und kann bestätigen, dass man es dir nicht anhört.
Ja, ich habe ja immer eine lange Liste von Spielen, die ich dann mal aus dem Hut zaubern kann, wenn es mal spät wird, und oft sind sie aber ja auch vorproduziert. Aber ja, in der Tat, es kommt durchaus mal vor, dass ich manchmal am Samstagabend denke, Mist, da fehlt noch was, und das holen wir dann schnell nach, mitten in der Nacht mit irgendeinem Aufnahmegerät. Ja, und heute haben wir uns 6 Titel rausgesucht, und der erste hat schon eine Besonderheit, den haben wir ja tatsächlich nur ein einziges Mal gespielt und haben da einen nicht so positiven Spieleindruck, den wir hier wiedergeben wollen, miteinander, vielleicht so ein bisschen als Hintergrund oder vielleicht auch, wie arbeiten wir da eigentlich oder wonach bilden wir unser Urteil. Und hier haben wir tatsächlich mal ein Beispiel von einem Produkt, was aus meiner Sicht zumindest dem Verlag etwas verrutscht oder misslungen ist. Darüber können wir gleich mal gemeinsam nachdenken. Wir wollen das jetzt auch nicht in aller Ausführlichkeit tun, weil wir haben danach noch 5 Besprechungen von Titeln, die wir sehr viel häufiger und ausführlicher gespielt haben. Aber heute war es uns wichtig, aus Gründen mal einen Ersteindruck zu formulieren. Und deswegen, lieber Stefan, darf ich gleich an dich übergeben zum ersten Titel, den du heute mitgebracht hast.
Ja, in der Tat, es war uns, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, da heute mal drüber zu sprechen, auch wenn es so ein bisschen untypisch ist, denn zum einen, wir haben diesen Titel nur einmal gespielt, also außer bei Exit Games kommt das ja nicht vor, dass wir die dann wirklich mal irgendwie etwas ausführlicher besprechen. Zum anderen haben wir nicht mal ein Rätsel-Exemplar vorliegen, wir haben allerdings die Version gespielt, so wie sie endgültig auf den Markt kommen wird, mit kleinen Anpassungen, da kommen wir dann, glaube ich, gleich noch zu. Und ich möchte vorab noch was machen, was ich auch noch nie gemacht habe. Wir werden gleich über Themen sprechen wie Mobbing, Depression, also hier eine Triggerwarnung. Wenn das Themen sind, die jetzt für euch ja nicht so richtig reinpassen, die ihr jetzt nicht hören möchtet oder auch nicht hören könnt, dann bitte ich euch einfach bis zum nächsten Spiel jetzt zu springen. Der Frederik wird natürlich wieder Zeitmarken setzen und überspringt dann einfach jetzt mal dieses Spiel, was wir jetzt vorstellen werden, und freut euch auf die anderen 5. Ja, wir möchten über den Glückselefanten sprechen, denn wir waren jetzt auf dem Queen Games Wochenende, an diesem Wochenende, und konnten die, wie gesagt, nahezu fertige Version vorab begutachten. Ja, worum geht's? Es ist laut Schachteldeckel ein Kartenspiel über das Geheimnis wahrer Zufriedenheit, und es hat extrem simple Regeln. Es gibt Karten, die zum einen ja Probleme formulieren, zum einen Alltagsprobleme, aber auch tiefergehende, das werde ich gleich mal näher erläutern. Und es gibt Ratschlagkarten, beziehungsweise, wie werden sie formuliert, Lösungsansätze, glaube ich, heißen sie in der Anleitung. Und es geht immer reihum und wir lesen ein Problem vor. Es gibt immer 4 Stück auf einer Karte. Wir suchen uns eins aus und die anderen versuchen dann einen passenden Ratschlag mit ihren Ratschlagkarten auszusuchen, legen ihn dann verdeckt in die Mitte, Wir mischen alle Ratschläge durch und dann werden die nacheinander vorgelesen. Und ich als derjenige, der das Problem formuliert oder vorgelesen hat, darf dann den passendsten Lösungsansatz vorlesen und sagen, der ist am besten. Und dafür gibt es jetzt einen positiven Punkt. Dafür haben wir so eine kleine Punkteleiste, jeder vor uns. Wir können da positive und negative Punkte festhalten. Und das Ziel ist es eigentlich nicht irgendwie jetzt jedes Mal den besten Ratschlag zu geben, sondern gewonnen hat dann am Ende der das größte Gleichgewicht hergestellt hat, denn als Punktezahlen gilt dann die niedrigere von diesen Punktezahlen. Denn immer wenn ich eine schlechtere Antwort gebe, kriege ich auch einen negativen Punkt. Und das ist das ganze Spielprinzip. Und damit ist eigentlich schon alles direkt erklärt. Ich möchte mal so ein paar von diesen Problemen gern vorlesen, die dort formuliert sind. Also ich fange mal an hier mit, ich empfinde oft mehr Mitleid für andere, die mir wehtun, als für mich selbst. Oder ich muss die jetzt gerade so ein klein bisschen hier raussuchen. Ich habe Probleme mit dem Essen. Mal esse ich zu viel und mal viel zu wenig. Ein weiteres Problem, ich habe Hemmung, auf andere Menschen zuzugehen. Und so als letztes Beispiel, ich leide unter Mobbing, keiner mag mich. Ja, und diese Ratschläge, die dort formuliert werden, auch da möchte ich gerne mal ein paar Beispiele geben. Setz dich ans Ufer eines Flusses und genieß das Treiben des Wassers. Ein weiterer Ratschlag, Aufregung ändert nichts, Gelassenheit schafft alles. Oder auch, wenn eine Tür sich schließt, geht eine andere wieder auf. Und auch hier nochmal ein viertes und letztes Beispiel. Denkt jemand schlecht über dich, hülle ihn gedanklich in Licht. Ja, ich möchte gern kurz formulieren, wie es mir da in der Partie erging. Also wir hatten ja eine relativ, ja, ich sag mal ausgelassene Runde. Ja, wir hatten ein schönes Spielewochenende vor uns, waren in einer Fünferkonstellation und haben dann eben diese Probleme vorgelesen nacheinander und eben diese Lösungsansätze formuliert. Und es war natürlich auch so ein klein bisschen albern, sag ich mal. Und wir haben halt gemerkt, dass diese Lösungsansätze oft überhaupt nicht richtig passen. Und wenn sie dann passen, dass sie irgendwie, ja, das sind ja keine hilfreichen Lösungsansätze. Ja, das sind ja Kalenderfloskeln. Das sind ja nicht mal Weisheiten, die dort irgendwie formuliert werden. Zumindest helfen sie nicht im geringsten weiter. Und es wurde so ein bisschen dann auch teilweise weggelächelt. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich eine Karte gezogen habe, die ein Problem formuliert hat, an dem ich auch schon seit vielen, vielen Jahren selber arbeite und wo ich sagen würde, da bin ich schon eine ganze Ecke weiter als noch, vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, aber auch noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen könnte, das kann ich jetzt mal so locker wegatmen. Und da habe ich gemerkt, was das eigentlich für Probleme mit sich bringt, denn natürlich haben meine Mitspieler dann versucht, auch diese passenden Lösungsansätze zu finden, aber ich musste mir in dem Moment vorstellen, dass ich ja in einer realen Situation mich jemandem öffne mit diesem Problem und er mir dann so eine Kalenderweisheit mitgibt. Und das hat sich unglaublich schlecht angefühlt. Das hat so ein bisschen was gehabt. Man kennt ja dieses Beispiel, ja, du hast Depressionen, dann lächle doch mal, dann geht's schon wieder. Ja, so auf dem Niveau hat sich das etwa bewegt. Und in dem Moment habe ich erstmal gemerkt, was das da eigentlich in gewissen Konstellationen zumindest anrichten kann, dieses Spiel. Und so viel erstmal jetzt von meiner Seite und jetzt würde mich mal dein Eindruck interessieren, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir da auch ähnlich ging.
Ja, mir ging es ganz genauso. Also ich bin ja ohnehin kein Freund von so selbsternannten Lebensweisheit-Experten und Expertinnen und finde diese Beiträge oder diese Kalendersprüche maximal unpassend. Ja? Ich selber habe eine durchaus intensive Vergangenheit mit Arbeit an mir selbst aufgrund von Themen in meinem Leben und in meiner Vergangenheit. Habe da auch externe Hilfe und Unterstützung immer mal wieder zu Rate gezogen oder bekommen. Und wenn du so ein Spiel spielst, dann tust du das ja wirklich erstmal in einer meistens gelösten Runde, in einer guten Stimmung, mit Freunden, bist vielleicht ein bisschen albern, bist vielleicht schon noch so ein bisschen unter dem Eindruck eines anderen Spiels und sagst, komm, jetzt spielen wir mal lustig, der Glückselefant. Und dann liest du da Karten vor und selbst wenn du nicht jeden dieser Sprüche oder dieser Probleme laut vorliest, du hast so eine Karte, da sind vier verschiedene von diesen Problemen drauf, da kann man ja sagen, dann nimm halt eins, was dich gerade nicht selber so triggert, aber du hast es ja trotzdem gelesen. Und wenn ich das dann gelesen habe, dann denke ich auch erstmal hui. Und ich hatte genau das gleiche Erlebnis wie du. Die Themen, die mich nicht so berührt haben, da habe ich dann auch mal einen blöden Spruch oder ein Witzchen gemacht, aber ich habe dann erst im Nachhinein realisiert, ach hoppla, als ich selber betroffen war, Mist, möglicherweise habe ich jetzt gerade jemanden anderen betroffen gemacht, indem ich mich über ein Problem oder über ein Thema erhoben habe oder lustig gemacht habe, was vielleicht eine andere Person am Tisch hat, aber ich nicht. Wir haben das nicht bagatellisiert, wir haben da jetzt auch keine total doofen Sprüche gemacht. Wir haben gesagt, ja, wenn das Problem ist, komm, ich habe hier eine Lösung. Und dann legst du die Karte in die Mitte, such dir einen Baum und umarme ihn oder freunde dich mit dem Baum an oder so. Und das Letzte, was du hören willst, wenn du sagst, ich bin ein Mobbingopfer und keiner mag mich, ist, such dir einen Baum und freunde dich mit ihm an. Und da muss ich wirklich sagen, das Spiel ist für mich verrutscht oder verunglückt. Ich würde sehr dringend davon abraten, dieses Spiel zu spielen, wenn jemand gerade in therapeutischer Behandlung ist oder wenn jemand gerade sich intensiv mit Themen auseinandersetzt, wo tiefe Probleme eine Rolle spielen können, oder das auch in Runden zu spielen, wo das sein kann. Und das weiß man ja natürlich vorher nicht immer. Und ich glaube, dieses Spiel wäre in dieser Reihe Cards Against Humanity oder ähnliche total witzig gewesen, wenn die Probleme nicht so tiefgreifend wären. Also wenn ich mich von diesen Problemen ein Stückchen distanzieren kann. Beim Autofahren rege ich mich immer zu sehr über andere auf. Wenn mir jemand meinen letzten Joghurt aus dem Kühlschrank weg isst, kriege ich schlechte Laune. Wenn ich morgens wenn mich jemand anspricht, bevor ich meinen ersten Kaffee getrunken habe, dann ist der Tag schon gelaufen. So, wenn das auf so einer Ebene ist, ich glaube, dann hätte das wirklich ein unterhaltsames Spiel sein können. Aber wenn ich da sitze und sage, ich bin einsam, ich werde gemobbt, ich habe eine Essstörung, ich habe ein Mobbingproblem und dann kommt jemand und sagt, setz dich ans Wasser und beobachte die Wellen beim Fließen, dann fühle ich mich verarscht und nicht ernst genommen. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, habe mir die Autorin mal angeschaut, und ja, ich habe jetzt von ihr mal angefangen, dieses Buch zu lesen, was hier spielerisch umgesetzt wurde. Da ist vielleicht die Entstehungsgeschichte dieses Buches nicht oder dieses Spieles nicht uninteressant. Wir haben uns dann am Wochenende auch mit Vertretern des Verlags unterhalten und ich hatte heute auch ein langes Telefonat mit dem Rajiv Gupta, mit dem Verlagschef, wir haben unsere Kritik da sehr unverblümt auch vor Ort schon zum Ausdruck gebracht. Und ich finde erstmal beeindruckend, dass der Verlag da sehr schnell reagiert und sagt, wir machen hier ein Presseevent. Natürlich in bester Absicht bringen wir dieses Spiel raus. Dass ihr das jetzt so bewertet, macht uns betroffen. Das haben wir so nicht eingeschätzt und wir reagieren da drauf. Und da möchte ich gleich drüber sprechen. Die Entstehungsgeschichte dieses Spiels ist, die Anjana Gill, so heißt sie, ist eine deutsche Autorin, die ganz viele Bestseller geschrieben hat. Mehrheitlich im Heine Verlag, so wie ich das weiß. Und da erscheinen ja so ganz viele Lebensratgeberbücher. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, weil sich natürlich so Lebensratgeber total gut verkaufen. Also sie hat so Texte oder Bücher geschrieben wie Danke, liebes Universum, was willst du mir sagen? 111 Impulse für ein glückliches Leben, Das kleine Hotel, wo Wünsche wahr werden, Der Vogel, der seinen Flügeln vertraute, Die perfekte Visualisierung, die perfekte Wunschformulierung, Du und das Universum, da geht was und so weiter und so weiter. 77 Lifehacks zur Wunscherfüllung. Und eben auch das Buch Der kleine Elefant, der den Menschen das Glück brachte. Und ich habe mir das Buch gekauft, jetzt, um heute mal darüber zu sprechen. Habe es überflogen und angefangen zu lesen, aber überflogen in der kurzen Zeit. Und es ist eine entzückende kleine Erzählung von einem kleinen Elefanten, der einem Menschen begegnet, der an sich selbst zweifelt und mit sich hadert und der dann gute Impulse mit auf den Weg gibt, damit dieser Mensch gestärkt aus dieser Begegnung herausgibt. Also eine zutiefst positive Intention. Jetzt will ich weder über die Autorin urteilen, weil ich kenne nicht alle ihre Bücher, aber ich bin kein allzu großer Fan davon, über so sehr vereinfachte Lebensweisheiten und Kalendersprüche tiefgreifende Probleme zu bagatellisieren und zu sagen, hey, wünsch dir was und dann wird das wahr und dein Leben wird gut, wenn du nur dran glaubst oder so. Ich glaube, es gibt Themen und da sind wir sehr schnell im Bereich von Krankheitsbildern oder Traumata, die Menschen erlebt haben, und die Gefahr, diese zu bagatellisieren über solche Bücher, liegt natürlich auf der Hand. Der Unterschied ist für mich, dass ich, wenn ich mir ein Buch kaufe, danke, liebes Universum, wir beide kommen klar, oder liebes Universum, da geht was, oder wie die alle heißen, dann setze ich mich auf mein Sofa oder auf eine Picknickdecke und dann lese ich ein Buch und bin mit mir selber, mit meinen Themen beschäftigt. Und wenn ich der Auffassung bin, ein solches Buch könnte mir helfen, dann finde ich darin möglicherweise Trost oder Zuwendung, Inspiration, was auch immer. Und es ist ja auch gut, mal zu sagen, hey, was kannst du an deinem Leben verändern? Wo kannst du mal anderen positiv gegenübertreten? Also das ist ja erstmal irgendeine gute Absicht. Wenn du aber so ein Spiel spielst, dann tust du das in Interaktion mit anderen und du weißt nicht, wie die anderen auf dich reagieren. Das ist eben kein Spiel, das im ersten Schritt dir gesagt hat, hier geht's um ernsthafte Themen. Es ist ein Gesprächsanlass. Es gibt ja auch so Vertellis-Karten. Da stehen so Themen drauf, wo du eingeladen wirst zu so einem Deep Talk möglicherweise. Und wenn ich mich hinsetze und ein Spiel spiele, wo ich sage, hier, dieses Spiel regt an zu tiefgreifenden Gesprächen, auch über Probleme, über Freundschaften, über Schwierigkeiten in deinem Leben, sodass du mit deinen Freunden, mit denen du sonst vielleicht unterhaltsame Spiele spielst, mal auf eine andere Ebene kommst, dann kann ich so ein Spiel plötzlich komplett anders bewerten. Trotzdem ist für mich eine sehr große Diskrepanz zwischen den tiefgreifenden Problemen, die angesprochen werden, und den sehr stark bagatellisierenden Lebensweisheiten oder Kalendersprüchen oder wie auch immer, die dann als Lösungsvorschlag angeboten werden. Und die haben wirklich die Gefahr zu triggern, möglicherweise, ich bin kein Psychologe, zu retraumatisieren oder ein Thema hervorzuholen, wo du sagst, das habe ich eigentlich weggepackt, das Thema, jetzt kommt das hier wieder hoch in so einem Rahmen, wo es dich einigermaßen unvermittelt erwischt, weil ich gehe ja nicht zu einem Spieleabend, um zu sagen, jetzt möchte ich mal über meine Mobbing-Erfahrungen sprechen, sondern möglicherweise gehe ich zu einem Spieleabend, um genau das nicht zu tun, um mich in der Gemeinschaft zu fühlen, um in der Gruppe angenommen zu sein und gemeinsam was Schönes zu erleben. Und jetzt kommen da so Themen hochgeploppt, die ich vielleicht nicht erwarte, die ich vielleicht auch nicht möchte. Aber du weißt es ja nicht, wenn jemand so eine kleine Schachtel rauszieht und sagt, hey, ich habe hier ein neues Spiel, lass uns das mal spielen. Und eben diese fehlende Interaktion beim Buch, da bin ich mit mir selber zugange, und die starke Interaktion beim Spielen mit diesen Sätzen. Und das ist, glaube ich, das, was hier ein bisschen verunglückt oder verrutscht ist. Und jetzt muss man dazu sagen, dass noch kurz als Erläuterung, die Anjana Gill oder Jill, weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ist eine Nachbarin von den Verlagsleitern von Rajiv und Beate Dasgupta. Und die hat gesagt, hey, ich habe hier so ein paar Bestseller geschrieben, im Spiegel-Bestseller, wollen wir daraus nicht ein Spiel machen? Das ist ja erstmal auch ein legitimer Anspruch zu sagen, lass uns doch aus dem Buch mal ein Spiel machen. Und dann haben die gesagt, komm, das probieren wir mal aus, und haben dann mehr oder weniger Weisheiten, Gedanken, Zitate aus diesem Buch genommen und sagen, komm, wir bringen das mal irgendwie zusammen. Und diese Implikation, die wir jetzt da gesehen haben, die war nicht im Bewusstsein des Verlags. Und wir haben das angesprochen und ich habe ehrlich erlebt, dass da eine Betroffenheit ist bei den Verlagsmitarbeitenden. Ich habe heute ein langes Gespräch geführt mit dem Verlagschef und die werden reagieren. Also es wird eine kritische Einordnung geben auf der Messe, wenn das erklärt wird, das Spiel. Es wird auf dem Spiel eine, ich weiß nicht, ob es eine Triggerwarnung ist, aber zumindest eine Sensibilisierung geben mit Hilfe eines Aufklebers, den sie noch anbringen werden. Und sie werden das auch entsprechend in ihren Werbemitteln oder Broschüren dokumentieren und sagen, hey, wenn du hier gerade Themen hast, dann ist das vielleicht das falsche Spiel für dich. Und es gibt ja reichlich Beispiele, ob das von Kosmos, der rote Faden, von Pegasus, der rote Faden ist, oder ob das Wo ist Alice ist, was beim Schwerkraftverlag erschienen ist. Die geben dir eine Triggerwarnung und sagen, du bist alt genug, entscheide bitte, ob das jetzt gerade das richtige Spiel für dich ist oder nicht. Und dann kann man das spielen oder nicht. Spielerisch ist das Spiel dünn, das ist Cards Against Humanity mit Lebensweisheiten und Kalendersprüchen, viel mehr ist es nicht. Da kann man, wenn man das möchte, Spaß dran haben. Wir hatten ihn nicht und wir haben am Tisch unangenehme Situationen gehabt und hatten danach kein gutes Gefühl. Und das war uns wichtig, das jetzt hier mal miteinander zu teilen. Gleichzeitig möchte ich sehr würdigen, dass der Verlag diese Kritik ernst nimmt und dann auch entsprechend darauf reagiert. Das finde ich aller Ehren wert, auch dass die sich dann die Zeit nehmen, uns zu kontaktieren, mit uns darüber zu sprechen, zu fragen, wie war das, was war da los, und hier sind unsere Lösungsvorschläge. Das finde ich gut, das freut mich. Danke dafür.
Ja, das finde ich auch sehr lobenswert. Was ich mir noch wünschen würde, wäre eben, weil du hast gerade Alice is Missing zum Beispiel als Beispiel genannt, dass es da auch eine Art, ich nenne es mal eine Art Exit-Strategie gibt. Ja, wenn man schon einer Partie dran ist, dass man eben auch wirklich, also dass die Anleitung einem auch wirklich vorschlägt, mit dieser Art und Weise kannst du jetzt ganz klar signalisieren, das geht mir jetzt zu weit, ich möchte das jetzt nicht an der Stelle, ich möchte es jetzt abbrechen oder ich möchte ein anderes Thema anschneiden. Das würde ich mir persönlich noch sehr, sehr wünschen. Und ich halte es in der Form, in der es wir jetzt gespielt haben, auch wirklich andersweise auch für gefährlich. Nicht, weil jetzt irgendwie jede Karte da jetzt total, sensibel zu behandeln ist, aber es gibt Kombinationen von Menschen, Kombinationen von Problemen und Kombinationen von Ratschlägen, die sich fatal auswirken können, in meinen Augen. Man stelle sich nur mal vor, da ist dann wirklich vielleicht ein das ist ab 10 Jahren wohlgemerkt, und da ist ein Teenager-Kind, das vielleicht wirklich dann irgendwie gemobbt wird, und dann kriegst du den Ratschlag, denkt jemand schlecht über dich, hülle ihn gedanklich in Licht. Also das ist, ja, wir haben es jetzt ausführlich, glaube ich, erläutert, wo wir das Problem sehen. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, weil du hast gerade gesagt, wir sind keine Psychologen, wir sind da komplette Laien, aber ich habe das große Glück, mit einer wunderbaren Frau verheiratet zu sein, die ja zum einen Pädagogin ist und zum anderen systemische Beraterin, und auch der habe ich das Ganze dann mal gezeigt und ja, zumindest digital mal vorgelegt, und sie war genauso entsetzt wie ich über die Auswirkungen, die das haben kann, nicht muss, aber kann. Und insofern sehe ich unsere Kritik da auch nochmal bestätigt von professioneller Seite und möchte einfach an der Stelle jetzt davor warnen, dass wirklich so völlig ja, gedankenlos einfach jetzt mal anzuspielen, mal gucken, wie es ist. Es sieht ja auch ganz hübsch aus, so, ne? So ein bisschen esoterisch angehaucht mit dem Elefanten vorne drauf, aber also mich spricht das durchaus an. Und ja, das haben wir jetzt, glaube ich, zur Genüge getan. Der Glückselefant von Anjana Gill oder Anjana Gill. Und erschienen oder wird erscheinen jetzt bei Queen Games zur kommenden Messe.
Genau, und wenn jemand beim Hören jetzt sich an eigene Themen erinnert gefühlt hat oder Berührungspunkte hat mit dem einen oder anderen Thema, dann empfehlen wir natürlich immer auch, sich eine entsprechende Unterstützung, Ratschläge zu holen. Denn es gibt Menschen, die sich professionell damit beschäftigen, Themen dieser Art zu besprechen und zu lösen. Das vermag kein Spiel und vermutlich auch kein Lebensratgeber, mögen sie auch noch so schön gestaltet sein. Ja. Genau, das war der erste Titel, der Glückselefant. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Spielen, die wir schon sehr viel ausführlicher gespielt haben und auch mit deutlich besseren Gefühlen, das kann man sagen. Und auch in dem nächsten Spiel geht es nicht notwendigerweise um einen Elefanten, aber um Wesen, und zwar um ganz wundersame Wesen. Und aufmerksame HörerInnen werden sich erinnern, ich hatte dieses Spiel im letzten Jahr auch in meiner Top-Liste mit dabei. Ich glaube, auf Platz 4 war es. Das Spiel ist im Jahr 2024 bei Strom, oder nee, Quatsch, 25 haben wir. Wir haben 2025 bei Strohmann Games erschienen. Ursprünglich ist es von Bad Comet. Der Autor ist C.W. Yom und die Illustration ist von Sonja Kang. Die deutsche Ausgabe wurde in der Redaktion betreut.
Entschuldigung, bei mir steht hier Sophia Kang, bei BoardGameGeek zumindest.
Was habe ich gesagt?
Sonja, aber ich will es nur richtig stellen.
Sophia Kang, das stimmt, steht hier auch im Impressum, da habe ich blöd vorgelesen. Also Sophia Kang hat die Illustration gemacht und Marcel Straub, der Inhaber von Strohmann Games, hat die Redaktion der deutschen Ausgabe übernommen, der internationalen Ausgabe. Die wurde von Lucia Lee übernommen. Dieses Spiel ist erstmal ein Worker-Placement-Spiel. Also wir haben ein Spiel, bei dem wir so kleine Figuren, sogenannte Besatzungsmitglieder, denen die Formulierung fand ich schon verrückt, das sind so kleine Fantasiewesen, Drachen, Echsen, Wasserwesen, die setzen wir auf einem Spielplan ein und die grenzen an verschiedene Landschaftsplättchen an. Und diese Landschaftsplättchen bringen uns Ressourcen, die können wir auf unserem Tableau dann einsammeln, und mit diesen Ressourcen spielen wir Karten aus. Und da gibt es unterschiedliche Karten, die wir spielen können. Natürlich gibt es Karten, die einen Soforteffekt haben. Es gibt Karten mit dauerhaften Effekten. Es gibt Karten mit Spielende-Effekten. Es gibt Karten mit Rundenenden-Effekten. Und die lösen natürlich verschiedene Punkte aus, verschiedene Wertungen, verschiedene Vorteile, die wir dann in Anspruch nehmen können. Und wir haben noch eine Ressource, mit der wir sehr intensiv arbeiten. Das sind kleine Eier. Diese kleinen Eier gehören zu einer bestimmten Tierspezies, und wir haben unterschiedliche Aufgaben, bei denen wir eine bestimmte Anzahl von Tierspezies-Symbolen sammeln, die wir entweder über diese Eier bekommen können oder über Karten. Und am Ende des Tages tun wir das natürlich, um Aufträge zu erfüllen. Also habe eine bestimmte Anzahl von Karten ausgespielt, habe eine bestimmte Anzahl von Karten einer bestimmten Landschaft, habe eine Anzahl Eier gesammelt, habe eine Anzahl oder Kombination von Tierspezieskarten und dergleichen mehr. So, also jetzt erstmal Dinge, die man aus anderen Spielen auch kennt. Das Besondere an dem Spiel hier, oder da sind für mich eigentlich so ein paar besondere Elemente drin, ist zum einen, es ist erstmal wunderschön gestaltet, das darf man, glaube ich, erwähnen. Diese Besatzungsmitglieder sind kleine, wunderschön gestaltete Holzfiguren, und auf einem ist ein kleiner Magnet drauf, da hatte ich also sehr viel Freude dran, denn jeder von uns oder jede von uns hat eine Captain-Figur mit einer asymmetrischen Fähigkeit, die wir uns im Laufe des Spiels freischalten, und diese Captain-Figur wird dann eben mittels Magneten auf eines dieser Tiere geklippt, und somit sind eben verschiedene Spezies und verschiedene Captains miteinander frei kombinierbar. Und was mir hier gut gefällt, ist, dass wir sehr intensiv mit dieser Kartenauslage arbeiten, die wir haben. Wir haben eine offene Auslage, die sogenannte Wildnis, die aus 6 offen liegenden Karten besteht. Und so wie wir ja manche Spieler haben, die einen sehr dicken Kartenstapel haben, wo wir im Leben nicht durch diesen Kartenstapel durchkommen, also Terraforming Mars, Arche Nova, da haben wir einen Riesenstapel von Karten und kommen da im Leben nicht vernünftig durch, haben wir doch hier bei Wundersame Wesen ganz viele Möglichkeiten, regelmäßig in diesem Kartenstapel zu arbeiten, indem wir Karten nachziehen, indem wir aus der Auslage mal 3 oder 6 Karten wegwischen können, indem wir Sonderfunktionen nutzen können und die komplette Auslage austauschen können, Karten auf die Hand ziehen. Also wir arbeiten sehr intensiv mit diesem Kartenstapel, um auch unsere Ziele zu erreichen. Und was mir hier am meisten Spaß macht, ist so die Fülle unterschiedlicher Kombinationen. Jede Karte ist einzigartig, einzigartig gestaltet, auch einzigartig in ihrer Funktionalität. Und ich habe hier bei jeder Partie eine große Freude dran, mit diesen Karten zu arbeiten, immer wieder neue Strategien, neue Herangehensweisen, neue Taktiken zu entdecken, um mich dann diesem Spiel zu widmen. Ich habe auch ein paar Kritikpunkte, auf die wirst du sicherlich auch gleich eingehen, weil ich glaube, bei dir ist das Spiel nicht ganz hundertprozentig so positiv angekommen wie bei mir. Also ich bin schwer begeistert von Wundersame Wesen. Ein paar Gründe habe ich gleich noch, aber jetzt, bevor ich jetzt hier mit meiner Begeisterung wieder alles platt mache, darfst du mal erzählen, Stefan, wie es dir erging und was du möglicherweise auch nicht so toll fandest.
Ja, Begeisterung kann ich jetzt, also würde ich jetzt nicht niemals vorheucheln, aber kann ich jetzt auch wirklich nicht bestätigen. Vorab, mir macht Wundersame Wesen wirklich Spaß. Ich habe wirklich großen Spaß dran gehabt an meinen Partien. Das merke ich auch immer dann, wenn ich halt wirklich so voll drin bin und wirklich dann schon die nächsten 2, 3 Züge überlege und die Zeit so verfliegt. Und das ist alles sehr, sehr positiv erstmal zu bewerten. Dazu taugt natürlich auch das Material wahnsinnig viel. Ja, also es hat ein, ja, es kommt wieder, das ist das Wort Aufforderungscharakter, aber hier passt es wieder. Das ist so toll gestaltet mit diesen Figuren und den Kapitänen und diese wunderschön illustrierten Karten mit diesen ganzen Wesen drauf. Es macht irre viel Spaß zu entdecken. Du hast noch gar nicht die Schachtel erwähnt, die ja so wie so ein großes Buch, was wie ein Lexikon gestaltet ist, und die macht sich auch im Regal richtig, richtig toll. Also von daher schon mal ganz, ganz großes Lob. Wirklich große Klasse. Jetzt hast du gesagt, das ist ein Worker-Placement-Spiel. Ich würde es eigentlich eher als Dreigestirn formulieren. Worker-Placement ist ein ganz klares Element, was drin vorkommt.
Ein Kernelement, ja.
Genau. Aber wir haben halt auch Set Collection, weil wir nach gewissen Aufgaben eben streben. Das ist nicht nur Set Collection, aber das ist ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Denn diese Sets, die wir sammeln, die sind eben auch auf diesen Karten abgedruckt. Und dann haben wir als drittes noch eine Art Engine Builder. Denn wir haben ja verschiedenste Karten, hast du gerade schon gesagt, mit verschiedensten Effekten. Einmalig, mehrfach, dauerhaft. Wir können Karten aufladen. Und das ist, dieser dritte Aspekt ist eigentlich das, was es für mich richtig gut macht. Also das macht mir richtig viel Spaß, auszutüfteln, welche Karten funktionieren gut miteinander. Das hat sich so ein bisschen, ich habe es mal Everdellig genannt. So hat sich's angefühlt. Ja.
Stimmt, ja.
Auf einem leicht höheren Niveau, sag ich mal, würde ich zumindest so einschätzen, weil es doch ein bisschen mehr Kartenvielfalt noch gibt. Und das mache ich unheimlich gerne. Das finde ich toll. Der Worker-Placement-Mechanismus dagegen, den fand ich mäßig, würde ich sagen. Denn diese Landkarte, die da vor einem ist, wo man dann diese kleinen Figuren draufsetzt, das ist ja fast so eine kleine Mogelpackung. Das hätten ja auch einfach wirklich nur Worker-Placement-Felder klassisch sein können, die dann besetzt sind, die mir irgendwelche Erträge ausschütten. Meistens sind es Rohstoffe. Vielleicht habe ich auch die Wahl, dann Karten zu nehmen. Also diese Landkarte hätte es eigentlich gar nicht in dem Sinn gebraucht. Ja, also ich weiß, dass man auch wiederum Plättchen drauflegen kann, um dann wieder mehr Aktionen zu generieren auf bestimmten Feldern. Das hätte man anders lösen können. Das hat man sehr schön gelöst, gar keine Frage. Aber es verspricht mehr, als es hält, in meinen Augen. Zumindest war ich davon so ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich gestehen.
Da kann ich direkt einhaken, wenn
gerne
du willst. Dann können wir es ein bisschen sortieren.
Ja.
Das war genau das, was mir gut gefallen hat. Denn anders als bei herkömmlichen Worker-Placement-Feldern, die immer das Gleiche machen, habe ich hier schon so ein bisschen Variabilität. Ich habe so Wasserfelder, die ich im Laufe des Spiels zu unterschiedlichen Zeitpunkten nochmal mit einem Plättchen versorgen kann, sodass dann an diesen Stellen eben nochmal eine Ressource mehr ausgeschüttet wird, was eher vor allem hinten raus im Spiel dann interessant wird, dann beschleunigt sich dadurch das Spiel. Es werden zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel neue Eier ausgeschüttet, die dann aus dem Säckchen gezogen werden und dann da verteilt werden, sodass ich da auch nochmal so ein Element habe, Dinge einzusammeln, die es vorher nicht gab. Und ich habe ja diese Kapitänsfähigkeiten oder Captain-Fähigkeiten eben erwähnt, und einige von denen interagieren auch sehr stark mit diesen Landschaftsplättchen. Und das ist etwas, was mir gut gefällt, weil ich manchmal auch meine Figur ja so positioniere, dass du dann vielleicht ein bisschen weniger lukrativ bekommst. Also du bekommst nie nix. Also bei klassischen Worker-Placement blockiere ich dir mal ein Feld und sage, okay, wenn ich jetzt bei Agricola auf diesem Feld stehe, dann kannst du da nicht hin und dann bekommst du nichts. Oder bei anderen Spielen mache ich vielleicht die Benutzung des Feldes deutlich teurer. Auch das ist ja ein Element, was es oft gibt. Und hier ist es so, dass du dich trotzdem noch irgendwie dahinstellen kannst. Es gibt auch so Felder, da musst du ein bisschen was bezahlen, um dich dahinzustellen. Und wenn du unbedingt dahin willst, dann kannst du das trotzdem noch irgendwie hinkriegen. Aber man blockiert es eben nicht so ganz. Man muss sich auf diese Landkarte irgendwie miteinander arrangieren und kann dann über einen sogenannten Cacher auch noch benachbarte Felder manchmal nutzen. Und das ist eben etwas, was ich auch cool finde, dass ich nicht nur die Ressourcen bekomme oder Eier einsammeln kann, sondern eben auch noch Sonderfunktionen nutzen kann, die auf einigen dieser Felder abgedruckt sind, sodass ich da wieder ein bisschen mehr Entscheidungstiefe habe, wo stelle ich mich eigentlich hin? Will ich jetzt nur die Ressourcen? Will ich vielleicht diese Ressourcen, aber ich will eigentlich auch noch diese Nutzung und dann will ich dieses Ei eigentlich noch haben und dann kann ich so einen Cacher einsetzen und habe dadurch ein kleines Müh mehr Tiefe in meiner Entscheidung, wo positioniere ich mich, wo blockiere ich dir möglicherweise ein kleines bisschen was, weil ich denke so, oh, du hast gar keine Blumen mehr als Ressource, wahrscheinlich willst du gleich ein paar Blumen sammeln, also setze ich mich doch dahin, dass es für dich ein bisschen ungemütlicher wird, Blumen zu sammeln. Also dadurch sind für mich attraktive Entscheidungen beim Positionieren meiner Figur drin.
Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, dass da auch an der Stelle so ein bisschen meine Erwartungshaltung vielleicht auch dazu beigetragen hat. Denn ich habe den Plan gesehen und es hat mich erstmal so ein bisschen an sowas erinnert wie ja, Revive zum Beispiel oder Tapestry, ja, wo man auch so ein bisschen auf Entdeckungstour geht, wo man dann diese Insel so ein bisschen erkunden kann. Es passiert halt hier überhaupt nicht. Es sind eigentlich relativ schnöde Einsatzfelder. Ich sagte ja gerade, das macht's gut, das macht's originell. Ich hatte mir davon einfach ein bisschen mehr erwartet. Aber wo du gerade gesagt hast mit den Kapitänsfähigkeiten, das ist ein weiterer Punkt, der mich eigentlich noch mehr enttäuscht hat, muss ich sagen. Denn diese Kapitänsfähigkeiten, also diese Kapitäne selber erstmal sind total cool mit diesen Magneten, das macht total Spaß und du fieberst auch so ein bisschen darauf hin, das freizuschalten.
Sehen auch ja, cool aus, ne?
Also absolut, cool, absolut. Ja. Und dann schaltest du es frei und denkst so, ja, das ist jetzt aber irgendwie, ja, das ist nett, das jetzt zu haben, aber wenn ich es jetzt nicht hätte, würde es auch nicht viel ändern, ehrlich gesagt. Ja, du kannst dann zum Beispiel noch einen Cacher mehr kriegen oder du kannst so einen kleinen Marker auf so eine Aufladekarte dann jedes Mal kriegen, wenn du den einsetzt, mal so als Beispiele. Das fand ich eigentlich ein bisschen öde, muss ich sagen. Ich habe mir da auch wieder mehr erwartet. Am Ende ist es wieder meine Erwartungshaltung, aber wenn ich asymmetrische Fähigkeiten habe, dann denke ich natürlich an so Platzhirsche wie Terra Mystica oder auf den Spuren von Marco Polo, ja, wo da halt wirklich einschneidend neue Fähigkeiten vergeben werden. Dazu kommt ja, dass du es auch freischalten kannst und naja, also du schaltest es frei, denn mit dem ersten Pokal, beziehungsweise der ersten Errungenschaft, so heißt es dort, die du bekommst, hast du es freigeschaltet. Also das ist auch nicht so, dass du jetzt sagen kannst, ich verzichte da jetzt heute völlig drauf, dafür habe ich vielleicht andere Vorteile oder ich kriege einen Malus und dafür bin ich aber sehr früh sehr stark geboostert mit diesen Fähigkeiten. Du hast eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, ja okay, ich sammle jetzt nur, sagen wir mal, 3 von den Symbolen, schalte die Fähigkeit früher frei oder ich warte noch ein bisschen länger, um mehr Punkte zu kriegen und dafür kriege ich die Fähigkeit etwas später. Das ist irgendwie mir zu wenig Fleisch an der Stelle. Und als drittes, das Set Collection. Ich finde die Aufgaben, die unten, also es gibt ja so 2 Reihen von Aufgaben und die unten liegen, das sind immer nur Permutationen von Symbolen. Mal musst du möglichst viel Blaue sammeln und viel Schwarze und Sets aus Gelb und Orange. Im nächsten Spiel musst du Sets aus Rot und Schwarz sammeln und viele Blaue und viele Grüne. Also das gaukelt dir so eine gewisse Abwechslung vor und die ist nicht gegeben. Die Aufgaben, die oben liegen, die finde ich cool. Ja, da musst du dann möglichst viele nicht ausgebrütete Eier sammeln zum Beispiel oder Karten, mindestens 2 Stück aus verschiedenen Habitaten. Das wiederum macht mir Spaß. Die finde ich schön. Aber die unteren Aufgaben, ja, natürlich versuche ich die zu erfüllen, aber irgendwie ist es doch ein bisschen lame.
Ja, also manche dieser, also da stimme ich dir zu. Das kann ich auch sehen, dass die Aufgaben ein bisschen spannender hätten sein können oder ein bisschen differenzierter hätten sein können. Ob ich jetzt die schwarzen oder die roten Tiere sammle, ist ein bisschen wurscht. Wenngleich jedes dieser Tiersymbole ja so ein bisschen was anderes macht oder für ein bisschen was steht in dem Spiel und das kann dann möglicherweise auf die anderen Ziele einzahlen oder die können sich dann dadurch ein bisschen widersprechen oder so. Aber ja, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, ein bisschen mehr Variabilität. Das stört mich aber gar nicht so sehr. Also ich sehe diesen Punkt, aber es stört mich nicht so sehr wie dich, weil alles andere, was ich da mache, macht mir tatsächlich sehr viel Freude. Und ich habe ja schon gesagt, ganz am Anfang ist es ein Worker-Placement-Spiel und es gibt noch ein paar Dinge, die mir gefallen. Und du hast es dann sehr schön formuliert als Dreigestirn. Und das ist genau das, was mir gut gefällt, dass ich mir überlegen kann, möchte ich hier sehr stark dieses Thema Engine Building nach vorne bringen. Also es gibt sehr viele Karten, die sich auf die Interaktion mit den Eiern. Du hast auf deinem Spielertableau so eine Leiste, da kannst du ganz viele Eier unterbringen. Und je nachdem, auf welcher Seite die liegen, haben die unterschiedliche Effekte oder werden unterschiedlich in Wertungen einbezogen. Und dann kannst du dir überlegen, möchte ich diesen Engine-Building-Aspekt nach vorne bringen? Also ich habe mal eine Partie gemacht, da habe ich über diese Eier ganz viele Punkte bekommen. Da habe ich für jedes Ei, was ich mir genommen habe, Zusatzpunkte bekommen. Und dann konnte ich noch ganz viele Eier auf meinem Tableau drehen. Und immer wenn ich die gedreht habe, in die eine oder andere Richtung, habe ich dafür nochmal Punkte bekommen. Dann habe ich eine Fähigkeit gehabt, die mir dann die Belohnung, die ich über diese Leiste bekommen habe, verdoppelt hat. Also da konnte ich mit diesen Eiern wahnsinnig viel anstellen und deswegen habe ich mich darauf fokussiert und habe mit diesen Eiern sehr intensiv gearbeitet. Oder aber ich habe wirklich Karten, wo ich sage, jetzt möchte ich ganz gezielt auf bestimmte Kombinationen für Rundenende-Wertungen gehen oder für Schlusswertungen gehen oder möchte Karten bauen, die mir viele Punkte an sich bringen. Und diese Differenzierung, die gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn ich das nicht so dem Zufall überlasse, sondern ganz gezielt nach bestimmten Dingen Ausschau halte und danach auch den Stapel durchsuche und mal schneller die Wildnis säubere oder mal schneller dann die Karten wegfähe. Da gibt es so ein schönes Symbol mit so einem kleinen Handfeger. Dann sagen, ja, das, was ich hier brauche, liegt hier nicht. Weg damit. Ich brauche hier 6 neue Karten, damit ich meine Strategie oder meine Taktik verfolgen kann. Das ist was mir in dem Spiel gut gefällt und wo ich eben den Glücksanteil noch ein bisschen geringer einschätze als bei Arche Nova oder Terraforming Mars oder so, weil ich hier, wenn ich das Spiel ein bisschen kenne, die Karten ein bisschen kenne, viel gezielter nach bestimmten Dingen Ausschau halten kann und mitunter auch erkenne, was sammelst du gerade oder auf was gehst du? Und dann sehe ich, oh, da liegt eine Karte, die du gut gebrauchen kannst, zack, wegfegen, weg damit. Da kann man eben mit dieser Kartenauslage intensiv arbeiten. Und das ist was mir hier sehr gut gefällt, dass ich dadurch eben meine Schwerpunkte ein bisschen anders setzen kann. Und dann wird eben dieser Worker-Placement-Mechanismus mal attraktiver, weil ich dann viele Kescher brauche, um diese Sonderfunktionen der Einsatzfelder zu nutzen, dieser Landschaftsfelder, oder eben die Kartenaktivitäten ohne oder so eine Engine, die ich mir aufbaue über meine Eier oder die Rundenende-Wertungen oder so. Das ist eigentlich das, was mir hier viel Spaß macht. Also ich hatte bisher in jeder Partie, dass ich dachte, ich mache irgendwie coole Sachen. Also ich kriege hier dauernd irgendwie Belohnungen ausgeschüttet. Es ist irgendwie so ein Dopamin-Kick nach dem anderen. Ich mache irgendwie ganz viele coole Sachen, die mir gefallen. Und am Ende gibt's ganz viele Punkte dafür. Und das finde ich schön.
Ja, ich wusste ja, dass du viele positive Aspekte aufführst. Und deswegen habe ich mich mal so ein bisschen auf die negativen beschränkt heute. Täuscht aber nicht darüber hinweg, dass es mir auch gefallen hat, dass ich jede Partie genossen habe auch. Ich sehe es halt vielleicht als überdurchschnittlich an, aber jetzt nicht als Riesen-Highlight. Und das ist ja auch schon was. Also ja, ich sehe diese Kritikpunkte nach wie vor und die wurden auch nicht besser. Und insofern hat sich, glaube ich, jeder das ganz gutes Bild davon machen können, der uns zuhört. Für den einen ist es ein Highlight und für den anderen ist es halt vielleicht einfach nur überdurchschnittlich.
Und ich finde ja, ein überdurchschnittliches Spiel ist ja schon was Besonderes. Also das ist ja auch schon keine Selbstverständlichkeit heutzutage.
Sehe ich genauso.
Was ich noch erwähnen möchte, ich habe das Spiel als Rezensionsexemplar bekommen und dann ist es schon auch ungewöhnlich. Ich habe mir dann beide Erweiterungen oder zwei der Erweiterungen dazu gekauft, nämlich einmal das Besatzungsset und einmal die gigantischen Bestien. Die bringen jeweils noch eine interessante Farbe mit rein. Beim Besatzungsset habe ich nochmal neue Besatzungsfiguren dabei und so Karten, die es mir dann erlauben, noch eine besondere Fähigkeit zu haben, sodass nicht nur der Captain eine Fähigkeit hat, sondern auch die Tiere, die Spezies, die ich da kontrolliere. Das finde ich interessant, weil dadurch kommt nochmal eine andere Asymmetrie rein und hilft mir nochmal bei der Schwerpunktsetzung. Und dann gibt's noch die gigantischen Bestien als Erweiterung. Da gibt's erstmal 4 neue Kapitäne mit neuen Kapitänsfähigkeiten und Figuren. Und es gibt Bestienkarten, die ich freischalte, wenn ich eine bestimmte Kombination von Speziesmarkern oder Speziessymbolen gesammelt habe. Dann kann ich die rumdrehen und lege da so einen Bestienmarker drauf. Und durch bestimmte Aktionen geht der immer einen Schritt weiter. Und dann schlafen die, das ist so diese, dann schlafen die. Und wenn der Bestienmarker nach vorne gewandert ist, dann wachen die auf und dann bringen die mir auch nochmal ein Einmal- und einen Zusatzeffekt. Und dann kann ich die nochmal schön nutzen. Und auch das bringt nochmal eine Farbe und eine Variabilität in das Spiel, die mir viel Freude macht. Genau. Ja, das war Wundersame Wesen. Für mich ein wirkliches Highlight, für dich ein überdurchschnittliches Spiel mit Kritikpunkten, die ich auch sehen kann, von Strohmann Games in der Autorenschaft von CW oder CW Yom. Wir haben am Anfang mal überlegt, Mensch, wieso steht denn der Autor oder die Autorin, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, nicht auf dem Cover, das ist doch heutzutage üblich. Das scheint, so wie ich das erfahren habe, ein Wunsch gewesen zu sein, um das schöne Cover, diese Buchoptik da nicht zu zerstören, weil es ist ja wirklich ein Hingucker, dieses Spiel. Und das war wohl ein expliziter Wunsch, den Namen dann eher auf die Rückseite zu drucken. Dem Wunsch wurde entsprochen. Also wir haben hier ein sehr schönes Spiel von C.W. Yom, erschienen bei Strohmann, die wundersamen Wesen.
Ja, und von den wundersamen Wesen kommen wir jetzt ins schöne Neuseeland. Ich habe nämlich Kauri mitgebracht, das ja immerhin auch auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres 2025 jetzt gelandet ist. Ja, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und das würde ich gerne mal jetzt mit dir tun. Worum geht's in Kauri? Wir befinden uns im 19. und 20. Jahrhundert. Ja, der Engländer, der ist nach Neuseeland übergesiedelt, beziehungsweise hat es besiedelt. Und leider hat er auch Possums mitgebracht. Possums sind kleine, flauschige Tiere, die auf Bäumen leben und die eigentlich in Australien beheimatet sind. Ja, in Neuseeland haben sie blöderweise keine natürlichen Feinde. Und was passiert dann? Sie vermehren sich unkontrolliert und schädigen Bäume und vor allen Dingen auch die Tiere, die heimischen, insbesondere die Kiwis. Sie fressen die Jungtiere oder die Eier. Und das ist eigentlich auch das, was in Kauri passiert. Wir haben verschiedene Fraktionen, die wir spielen. Einer spielt die Engländer, einer spielt die Kiwis und einer spielt die Possums. Und wenn wir zu viert sind, dann gibt es auch noch die Maori. Ja, das Ganze hat einen sehr cleveren, kartengetriebenen Mechanismus. Jede dieser Fraktionen hat ein eigenes Kartendeck. Und wir ziehen immer drei Karten auf die Hand, wählen zwei davon aus. Und eine davon ist die sogenannte Initiative-Karte, die bestimmt, wann wir dran sind, in welcher Reihenfolge. Ja, und die andere ist die Aktionskarte. Diese beiden legen wir verdeckt hin, decken die gleichzeitig auf, gucken, in welcher Reihenfolge wir dann unsere Aktionen auslösen. Ja, und machen dann das, was auf der Aktionskarte drauf ist. Was wollen wir erreichen? Naja, die Possums wollen sich vermehren. Die wollen über die ganze Insel. Und am Ende gibt es nämlich für jedes Possum, das auf der Insel steht, einen Punkt für den Possum-Spieler. Die Kiwis wollen genau das Gleiche. Die sind am Anfang schon über die gesamte Insel verbreitet und wollen eigentlich möglichst lange überleben mit möglichst vielen Tieren. Auch die kriegen einen Punkt für jedes Tier, was am Ende auf der Insel ist. Und das ist nicht ganz so einfach. Also das ist dann schon eher die Rolle, die dann halt dagegen kämpft, nicht zu sehr dezimiert zu werden. Ja, und die Engländer, die ja, das ist so ein bisschen zwiegespalten, die kommen auf die Insel und fangen erstmal an, die ganzen Bäume zu fällen. Für jeden gefällten Baum gibt es einen Punkt am Ende, aber irgendwann regt sich das Gewissen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel merkt der Engländer, naja, das mit den Possums war jetzt irgendwie nicht so eine coole Idee. Ich jage jetzt die Possums und für jedes erlegte Possum gibt's wiederum dann am Ende einen Punkt. Die Maori wiederum, ja, die spielen so ein bisschen, ich würde fast sagen, nebenher, die verfolgen so ihre eigenen Ziele, die versuchen vor allen Dingen Tempel, also Gebäude auf der Insel zu platzieren, denn die sind sehr, sehr punkteträchtig. Ja, das machen wir insgesamt über 5 Runden. Die Punktezählung habe ich ja jetzt gerade schon erwähnt. Vielleicht erwähnen möchte ich noch sogenannte Vermächtniskarten, denn jeder hat nochmal spezielle Fähigkeiten auf seinem Tableau, was vor ihm liegt. Und mit diesen Vermächtnissen, ja, kann er einmal Fähigkeiten im Spiel aktivieren, die sehr, sehr, ja, der Name sagt schon, die sehr, sehr mächtig sind und einen sehr großen Impact auf das Spielgeschehen haben. Auf die können wir ja vielleicht gleich nochmal so zumindest teilweise mal eingehen, was man da eigentlich so alles tun kann. Ja, wie hat dir Kauri gefallen? Also, es erinnert ja so ein bisschen an Root, damit wurde es ja oft verglichen, nur eben im Kennerspiel und nicht im Expertenspielbereich. Ein sehr stark asymmetrisches Spiel mit sehr asymmetrischen Fähigkeiten. Also ich nehme es mal vorweg, ich mag das grundsätzlich erstmal. Bei mir in der Runde kam es auch immer sehr gut an und auch hier in der Familie wurde es sehr, sehr gerne gespielt.
Ja, ich finde Kauri super. Es gibt ein paar Punkte, die mich an dem Spiel nicht so abgeholt haben, aber ich habe da immer wieder Freude dran mit einer doch sehr reduzierten Anzahl an Aktionen. Ich habe ja nur, glaube ich, 6 oder 8 Karten. 8 Karten sind es, glaube ich, ne, die ich zur Verfügung habe, aus denen ich dann meine Aktionen auswählen kann. Habe ich immer ein paar Karten auf der Hand und dann lege ich einerseits ja diese Initiative fest und mit der anderen Karte bestimme ich dann meine Aktion. Und das hat eine sehr schöne Entscheidungstiefe oder Entscheidungsdichte, weil ich aus wenig viel machen möchte und möglichst die bestmögliche Aktion zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu wählen. Und das finde ich einen spannenden Entscheidungskorridor. Ich finde das Spiel zu dritt am besten, weil die Maori, die wirken so ein bisschen rangeklatscht. Also eigentlich haben wir ja hier ein 3-Personen-Spiel und die Maori sind dann so ein Zugeständnis an die Spielkonvention, dass ja viele Gruppen dann eher was zu viert spielen. Und ich finde, 3 ist hier tatsächlich mit Abstand die beste spielenden Anzahl. Ich fand die Maori ein bisschen langweilig, ein bisschen belanglos, die plätscherten so nebenher und tragen nicht wirklich was zum Spielgeschehen bei und sind einigermaßen unbeeindruckt mehrheitlich von dem, was da so auf dem Plan passiert. Aber so diese Balance zwischen Possums und Engländern jetzt hänge ich gerade.
Die Kiwis.
Danke, die Kiwis. Gerade gedacht, die heißen doch wie ein Obst, Mensch.
Wie heißen sie? Die Ananasse.
Die Ananas. Mann, ey, es ist zu spät. Die Possums, die Kiwis und die Engländer, die miteinander in Einklang zu bringen, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass sich ja der Engländer mit seiner Fähigkeit im Laufe des Spiels auch noch verändert, das finde ich unheimlich reizvoll und das ist für mich immer ein sehr enges Tauziehen. Also die Partien, die gehen meistens sehr, sehr eng aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Spielende, die zum ersten Mal mit den Possums spielen, wenn sie nicht so richtig wissen, worauf sie sich einlassen, oftmals frustriert sind, weil sie mit ganz vielen Figuren starten und dann immer weiter dezimiert werden. Und da gibt es Leute, für die fühlt sich das dann frustrierend an. Hast du das auch so erlebt?
Ja, natürlich. Also das ging mir so in meiner Erstpartie. Und ich weise mittlerweile so ein bisschen auf die Eigenarten hin, wenn ich es neuen Leuten zeige oder erkläre. Und insbesondere wenn jemand die Kiwis spielen will, sage ich von vornherein, du, das kann sich ein bisschen frustrierend anfühlen. Ja, also sei darauf vorbereitet. Das heißt aber nicht, dass du jetzt irgendwie chancenlos bist oder so. Und was ich dann aber auch gerne mache, ist die Sonderfähigkeiten, die ich gerade erwähnt habe, diese Vermächtnisse nochmal so ein bisschen darzulegen. Und da haben halt die Kiwis sehr, sehr mächtige Fähigkeiten. Die können nämlich einmal im Spiel einen Vulkan ausbrechen lassen. Und damit kannst du ja regelrecht Landstriche hinwegfegen. Also die Bäume zerreißt sie halt leider auch. Und die Kiwis brauchen die Bäume, um weiterleben zu können in bestimmten Regionen. Aber wenn sich da irgendwie 7, 8 Possums auf eine Stelle gesetzt haben und du spülst die da alle weg mit der Lava, das ist aber dann auch ein sehr positives Spielgefühl als Kiwi-Spieler.
Das ist genau dieser spannende Korridor, ne? Ich habe in jeder Runde so kleine Aktionen, wo ich mich ein bisschen bewegen kann, ein bisschen vermehren kann, ein bisschen was verändern kann und dann habe ich, wenn ich das freigeschaltet habe, eben noch so einzelne mächtige Aktionen zur Verfügung, auf die ich dann ja auch eine Aktion verwende, also ich muss die erstmal freischalten mit einer Aktion und gerade dann vielleicht ins Hintertreffen. Also diese Balance dieser unterschiedlichen Entscheidungen, das ist hier das Reizvolle. Ich habe ein paar Mal die Kritik gehört in dem Spiel, dass man sich als Spieler ein bisschen gespielt fühlt, weil man eben, weil von vornherein sehr klar ist, was ist deine Aufgabe. Es ist sehr klar, wie du diese Aufgabe erreichst, nämlich mit den immer gleichen Karten. Aber eben die Aufgabe dann auch gut zu erreichen, das ist dann die spannende Aufgabe in diesem Spiel. Und wenn alle dieses Spiel schon ein bisschen kennen, also wenn man vielleicht mit Leuten spielt, die das eben nicht zum ersten Mal spielen, dann ist das durchaus ein knackiges Tauziehen und dann ist das durchaus ein ambitioniertes Wettrennen. Und das ist das, was mir an Kauri wirklich gut gefällt, dass es in der Spieltiefe mit der Anzahl gespielter Partien steigt. Also das ist kein Spiel, wo sich die Qualität oder vielleicht die Qualität schon, aber der Spielspaß in der ersten Partie schon einstellt und vielleicht auch nicht in der zweiten. Aber wenn man mal eine Handvoll Partien gespielt hat, und vielleicht auch jede der Fraktionen mehrfach gespielt hat, dann weißt du ja auch, wenn ich der Kiwi bin, weiß ich jetzt, wie gehe ich mit dem Engländer um, weil ich kenne dann die Karten des Engländers und ich kann antizipieren, was könnte da vom Gegenüber kommen. Und dann wird's ein sehr taktisches, kleines Wettrennen und das finde ich dann wahnsinnig reizvoll. Also man muss dem Spiel ein bisschen Raum geben zum Reifen und sich auch ein bisschen mit dem Spiel anfreunden und dann ist es für mich wirklich auch in der Qualität eines Root, das ich in der App ein paar Mal gespielt habe, dann aber eben auf einem zugänglicheren Niveau. Und das finde ich dann eine große Stärke.
Ja, und was ich so ein bisschen schade finde, also das liegt natürlich daran, wir befinden uns jetzt hier halt auf einem nur, in Anführungszeichen, auf einem Kennerniveau, nicht wie auf einem Expertenniveau, wie bei Root. Die Partien fühlen sich dann mit den Fraktionen immer auch so ein bisschen ähnlich an. Das stört mich nicht, wenn ich es jetzt nicht ständig auf den Tisch bringe. Das tun wir ja sowieso nicht bei den ganzen Rezensionen, die wir machen wollen. Aber wenn das jetzt jemand zweimal die Woche spielen möchte, könnte es sein, dass es dann doch ein bisschen, ja, sich so anfühlt, als hätte das alles schon mal mehrfach erlebt. Ja, das würde ich noch als Kritikpunkt anbringen. Es gibt aber noch einen weiteren. Ich finde, wir reden hier von Neuseeland im 18., 19., 20. Jahrhundert. Und der Engländer geht nach Neuseeland. Und wir haben auch Maori im Spiel. Ich finde, dass das Thema, hätte jetzt nicht ausgeschlachtet werden müssen, ja, dieser Konflikt natürlich, dass die Maori dort verdrängt werden, dass die sicherlich auch Menschen unwürdig behandelt wurden vom Engländer, aber ich finde, es wird so ein bisschen drüber hinweggegangen, habe ich fast das Gefühl, ja. Der Engländer wird hier so dargestellt, ich kann es mal kurz vorlesen, Er entdeckt die Insel und erkennt die reichen Ressourcen, die sie bietet. Er möchte das Holz der Kauri-Bäume für sich nutzen und die mitgebrachten Possums zur Fellgewinnung züchten und so weiter. Da hätte man noch ein bisschen stärker vielleicht drauf eingehen können, zumal die Maori, wenn sie denn schon mitspielen, naja, die haben so eine Fähigkeit, da gibt's den sogenannten Vertrag von Waitangi, den sie eingehen können. Und ich habe mir das mal näher angeguckt, weil mich das doch sehr interessiert hat. Der wird hier auch sehr, sehr positiv dargestellt. Ja, du kannst dann plötzlich das Straßennetz nutzen, der Engländer. Du kannst Entschädigungen einhandeln. Das heißt, du klaust eigentlich dem Engländer Punkte. Und du kannst die gleichen Regionen besetzen wie der Engländer. In der Realität sah das ein bisschen anders aus. Ja, eher gegenteilig sogar. Also dieser Vertrag war eigentlich mehr oder weniger eine Mogelpackung, der den Maori vorgegaukelt hat, sie hätten jetzt die gleichen Rechte wie die Engländer. Am Ende wurden sie aber eigentlich nur enteignet und der Vertrag wurde dann sowieso wieder irgendwann gebrochen. Ja, also man muss ja jetzt kein großes politisches Fass aufmachen, aber so eine Einordnung hätte ich mir dann schon doch gewünscht.
Ja, also das ist so das eine. Das wünsche ich mir ja immer mit Spielen, mit einem historischen Setting oder Kontext, dass das noch ein bisschen sorgfältiger eingeordnet wird. Ansonsten finde ich die Spielanleitung überwiegend gut gelungen. Sie ist sehr kurz, sehr knapp und man kann mit ihr das Spiel gut erlernen. Es gibt für jede der Rollen ein eigenes kleines Heftchen, in dem auch alle Karten und Sonderfähigkeiten nochmal erklärt sind. Und mein Kritikpunkt wäre tatsächlich aber auch zu sagen, es ist nach ein paar Partien nutzt es sich ein bisschen ab. Also wenn du jede der Fraktionen da 2, 3, 4 Mal gespielt hast, dann ist auch irgendwann gut. Ne? Dann hat sich's irgendwann auch erschöpft, aber bis dahin hat man doch eine Menge Spaß. Aber für mich ist es jetzt auch ein Spiel, was ich nicht mehr dauernd auf den Tisch bringen muss. Mein Exemplar ist mittlerweile auch in deine Sammlung übergegangen und zu dir weitergezogen. Ich brauche es jetzt nicht mehr zu Hause. Ich habe es jetzt wirklich oft gespielt. Wenn du aber sagst, du möchtest es mal wieder spielen, dann wäre ich da jederzeit bei einer Partie dabei.
Sehr, sehr gerne. Ja, Kauri war das. Übrigens erschienen bei Koala Spiele im Deutschen. Und der Autor ist Charles Couronneau und der Designer Jérémy Fleury.
Dann freue ich mich jetzt auf ein Spiel, was im Boardgame Circus erschienen ist und im Boardgame Circus als Lokalisierung jetzt neu auf den Markt kommt oder gerade erst gekommen ist. Also ist relativ frisch erschienen, wird jetzt eine Essen-Neuheit sein, die ich schon spielen konnte, die es übrigens auch bei der Boardgame Arena gibt. Wer Lust hat, sich mal mit dem Spiel vertraut zu machen oder ihr guckt mal in Essen vorbei bei Boardgame Circus. Ein Spiel von Mathieu Bierry und Alex Fortinot, nämlich Naishi. Naishi ist ein Spiel, bei dem wir uns auch, wie bei vielen anderen Spielen, so ein Grid, so ein Raster bilden. Das kennt man ja von Pixies oder von Castle Combo aus dem letzten Jahrgang. Da war das sehr populär. Gerade Castle Combo ist ja auch mit seiner Empfehlung zum, also auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres, sehr gut weggekommen. Und bei Naishi haben wir jetzt auch so eine Rasterbildung, allerdings auf eine besondere Art und Weise. Denn ich bilde das Raster einerseits aus einer Auslage, die vor mir liegt, andererseits auch mit meinen 5 Karten auf der Hand. Und jetzt habe ich meine 5 Karten nebeneinander auf der Hand aufgefächert und ich darf die Position der Karten nicht beliebig tauschen, sondern die sind in ihrer Reihenfolge konstant, es sei denn, ich setze einen Marker ein, den ich nutzen kann, um eine Aktion zu machen, bevor oder nachdem ich eine Karte tausche, denn wir haben einen offen ausliegenden Markt und dann kann ich aus dem offen ausliegenden Markt eine Karte meiner offenen Auslage oder eine Karte meiner Hand tauschen und zwar an exakt der gleichen Position. Also wenn ich die Karte ganz rechts tausche, dann muss ich sie auch ganz rechts vom Markt nehmen oder ganz rechts von meiner Auslage miteinander tauschen oder den Markt und meine Hand ganz rechts voneinander tauschen. Und ich habe 2 Marker im Spiel, die es mir erlauben, eine von 3 Aktionen zu machen, die ich vor oder nach dieser Tauschaktion durchführen kann. Die eine Aktion ist, ich kann die Position 2 Karten miteinander tauschen, entweder in der offenen Auslage oder im öffentlich zugänglichen Markt oder in meiner Hand. Oder ich kann die Position einer Karte meiner Hand mit exakt der gleichen Position in meiner offenen Auslage miteinander tauschen. Warum ist das wichtig? Weil die Karten gewertet werden in Abhängigkeit ihrer Position zum einen zueinander und zum anderen aber auch in ihrer Position innerhalb des Spielfeldes. Und wenn ich diese Karten dann in einer bestimmten Anordnung spielen möchte oder auf der Hand habe, dann muss ich abwarten oder dann muss ich zusehen, dass ich die Positionen auf der Hand auch herstelle, weil natürlich die Karten im offenen Markt nicht immer genau da liegen, wo ich sie brauche. Die zweite Aktion, die ich machen kann, ist, ich kann die 2 obersten Karten von einem Markt nach Zugstapel abwerfen. Das mache ich vielleicht weil das, was da liegt, mir nicht gefällt und ich mir was Günstigeres nehmen will. Vielleicht möchte ich es aber auch machen, um meinem Mitspieler, meiner Mitspielerin ein bisschen in die Suppe zu spucken. Und die dritte Aktion, die kann nur ein einziges Mal im Spiel gemacht werden. Ich kann nämlich einen sogenannten Dekret-Marker hinlegen und einen meiner Marker opfern. Der kommt dann aus dem Spiel. Und diese Aktion kann nur ein einziges Mal von einem der beiden Spieler gemacht werden. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Nämlich, ich tausche eine Karte aus meiner Auslage oder Hand mit der exakt gleichen Karte aus in der gleichen Position in deiner Auslage oder Hand. Also wenn ich meine mittlere Karte aus der Auslage nehme, tausche ich sie mit deiner mittleren Karte aus deiner Auslage. Ja, und so hat jede Karte ein eigenes Wertungsschema. Da gibt es die Naishi, die Namensgebende, die will immer in der Mitte liegen. Je nachdem, ob sie in der Auslage oder auf der Hand liegt, gibt sie Punkte. Dann gibt es einen Berater, der bringt Punkte, je nachdem, wo er in der Auslage liegt. Und wenn er nah an der Naishi liegt, gibt es nochmal Punkte. Dann gibt es einen Bogenschützen, der bewertet wird nach einer bestimmten Anzahl Punkte und so weiter und so fort. Und da versuche ich eben, mir eine möglichst günstige Auslage zusammenzustellen. Was dieses Spiel jetzt unterscheidet von vielen anderen dieser Art, ist, dass ich eben einen Teil dieser Auslage sehe bei meinem Gegner, meiner Gegnerin und einen Teil dieser Auslage eben nicht, weil mein Gegner, meine Gegnerin die auf der Hand hat. Und dadurch wird es ein sehr reizvolles Tauziehen, weil ich mitunter gar nicht mehr weiß, ist diese Karte, die ich jetzt eigentlich so dringend brauche, vielleicht bei meinem Gegenüber irgendwo auf der Hand oder nicht? Hat mein Gegenüber jetzt auf der Hand eine Karte, die ihm oder ihr viele Punkte bringt, oder nicht? Und möchte ich diese Information oder diese Spekulation nutzen, um das Spielende auszulösen? Denn das wird entweder automatisch getriggert, wenn zwei der Marktstapel leer sind, oder man kann das Spielende ansagen, wenn einer der Marktstapel leer ist, kann ich einfach als Aktion sagen, ich erkläre das Spielende, dann bist du dran. Und da ich aber nicht genau weiß, was mein Gegenüber auf der Hand hat, weil ich nicht alles genau beobachten kann, weiß ich eben nicht, ob du gerade eine günstige Hand hast oder eine günstige Auslage oder nicht. Und das ist etwas, was mir an dem Spiel gut gefällt, ist, dass ich finde es wahnsinnig taktisch. Ich finde es sehr schön gestaltet und es ist so ein Spiel, das ist in einer Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten zu zweit gespielt. Und ich habe da gerade richtig viel Freude dran. Ich habe das Spiel kennengelernt im Würfel und Zucker in Hamburg. Da hat mir die liebe Silke das erklärt. Vielen Dank dafür. Ich hatte das Spiel auch schon zu Hause als Rezensionsexemplar und habe es jetzt tatsächlich in wenigen Wochen schon knapp 40 Mal gespielt. Und also auch auf der Boardgame Arena, aber eben auch durchaus, glaube 15 Mal bestimmt am Tisch. Ich habe es mit dir gespielt, ich habe es mit Olli gespielt, ich habe es mit der Hanna gespielt, ich habe es mit Chris Greff gespielt. Oft ist es nicht bei einer Partie geblieben. Das ist wirklich ein Spiel, an dem ich gerade sehr viel Freude habe und was mir ja viel Spaß macht. Wie findest du Naishi, Stefan?
Ja, ganz so viele Partien habe ich jetzt nicht. Da bist du wieder komplett eskaliert. Da kann ich nicht ganz mithalten. Aber ich glaube, ich habe genug, um zumindest doch eine fundierte Meinung abzugeben. Ich hätte ja gern mal so ein bisschen Mäuschen gespielt bei der Entwicklung. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass es ursprünglich mal so geplant war, dass ein 5x5-Raster vor dir liegt. In der Mitte ist die Auslage. Dann kommen nach außen hin zwei Reihen, die eben offen liegen. Und dann kommen zwei Reihen, die verdeckt liegen. Und dann hat man wahrscheinlich gemerkt, diese verdeckten Karten sind ein cooler Kniff. Aber die gehen mir total auf den Nerv, dass ich da immer drunter gucken muss und mir nicht merken kann, was da eigentlich passiert. Und da hat man entschieden, die auf die Hand zu nehmen. Und das ist genau die richtige Entscheidung, wenn es denn so abgelaufen ist, wie ich das jetzt hier behaupte. Denn das hat einen richtig coolen Drive, das Spiel. Ich mag es wahnsinnig gerne. Ich mag ja sowieso dieses Rasterbilden, ja, sei es bei Castle Combo, sei es bei Pixies, haben wir jetzt genannt, und wie sie alle heißen. Und das hier macht einfach nur was neu und das macht es richtig gut. Und ja, ich hatte genauso einen richtig großen Spaß, zumal ja, du hast ja mit diesen Steinen einfach nochmal so eine schöne Abwechslung, ja, dass du wirklich auch taktieren kannst. Du bist nicht nur am Kartensammeln, sondern musst dir auch immer überlegen, wann tausche ich Karten, wohin tausche ich Karten und kann vielleicht mein Gegenüber daraus sogar lesen, was ich gerade auf der Hand habe, je nachdem, wo ich was positioniere. Ja, und ja, ich kann eigentlich nur Positives dalassen. Also im Gegensatz zu eben, wo ich ja ein bisschen was zu meckern hatte, kann ich hier nicht viel meckern. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht.
Es ist für mich ein Spiel, was so im Bereich der Wohlfühlspiele anzusiedeln ist und für mich schon ein erstes kleines Saisonhighlight. Das ist ja auch immer schön, wenn wir zu einem frühen Zeitpunkt der Saison schon so ein kleines Spiel haben, was für mich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit prägend sein wird für viele Spieleabende, die ich zu zweit mache oder so ein Spiel, was ich gerne mit mir mitnehme in Urlaub oder so. So wie das im letzten Jahr auch Castle Combo war oder wie das auch Pixies eine Zeit lang war. So ein Spiel, von dem ich weiß, das habe ich einfach immer irgendwie in der Tasche und immer dabei. Und wenn ich mit jemandem zu zweit zusammensitze, dann packe ich mal eben schnell Naishi aus. Ich brauche nicht viel Platz. Es ist schnell gespielt. Es ist auch schnell erklärt. Und wenn man diese Wertungen mal verinnerlicht oder verstanden hat, hat man auch eine Idee, worauf das hinausläuft. Und die Lernkurve ist unheimlich steil. Also ich habe meine erste Partie, habe ich wahnsinnig wenig Punkte gemacht. Mittlerweile weiß ich schon, wie ich meine Punkte machen kann. Aber wenn ich einen starken Gegner oder eine starke Gegnerin habe, dann wird mir das natürlich nicht so leicht gemacht, weil die Person dann schon sieht, worauf ich spiele und dann versucht, mir was kaputt zu machen. Und das ist eben wieder so ein Korridor von, manchmal nehme ich eine Karte, um dich zu ärgern, manchmal schmeiße ich sie runter, manchmal nehme ich eine Karte, weil ich sie selber haben will. Und das ist ein sehr enges, ein sehr tightes Spielgefühl, weil es auch natürlich einige Kartenkombinationen gibt, die Punkte machen, sodass ich also jede Runde entscheiden kann, worauf ich gerade Wert lege. Aber manchmal muss ich auch unterwegs mal wieder abbiegen und das, was ich, den Weg, den ich eingeschlagen habe, mal ändern. Weil zum Beispiel die Tore, die gibt's viermal im Spiel. Wenn ich ein Tor habe, kriege ich Minuspunkte. Wenn ich zwei Tore habe, kriege ich null Punkte. Wenn ich drei von vier Toren habe, kriege ich, glaube ich, 30 Punkte. So, also die sind unheimlich mächtig. Wenn ich also jetzt schon zwei Tore habe und die versuche ich natürlich möglichst nicht in meiner offenen Auslage zu haben, damit mein Gegner oder meine Gegnerin das nicht weiß, und dann schmeißt jemand das dritte Tor weg, dann ist es ja schon eine Entscheidung, warte ich jetzt, ob vielleicht dieses vierte Tor noch irgendwo auftaucht oder hat vielleicht mein Gegenüber dieses vierte Tor irgendwo. Das heißt, will ich jetzt diese beiden Tore irgendwie in meinem Grid belassen und riskieren, dass ich am Ende vielleicht keine Punkte habe und zwei Slots verplempert habe, oder spiele ich aggressiv darauf, möglichst Karten abzuwerfen, um dieses letzte fehlende Tor noch zu suchen. Und das sind so Entscheidungen, die mir echt gut gefallen. Oder wenn ich eine Karte nehme, manchmal muss ich sie ja in meine Auslage nehmen. Ich brauche sie aber auf der Hand. Der Mönch zum Beispiel, der punktet nur, wenn ich den auf der Hand habe. Oder das Pferd punktet auch nur, wenn ich es auf der Hand habe. Und dann habe ich es auf der Hand an einer bestimmten Position. Ich will es aber unbedingt unter einen Banner legen. Und das Banner liegt vielleicht auf einer anderen Position. Und dann brauche ich mitunter zwei oder drei Züge, um mir dieses Pferd an die richtige Position zu basteln. Und damit muss ich ja mein Grid schon wieder anders gestalten. Und das erinnert mich manchmal an diese Verschiebepuzzle, wo ich so ein Bild habe und dann ist ein Feld frei in so einem 5x5-Raster, muss ich immer so die kleinen Dinger da hin und her schieben. Und das finde ich unheimlich reizvoll, da mein Grid zu optimieren. Nicht nur in der Frage, welche Karten habe ich, sondern dann auch, wo liegen die, nachdem ich sie mir genommen habe, und wie kriege ich sie dann möglichst effizient an die Position, wo sie hingehören. Und das ist für mich ein Spiel mit einer schönen taktischen Tiefe auf einem angenehmen Niveau, nicht zu kompliziert, nicht zu umständlich, sondern gerade eben so, dass ich da richtig Freude habe, das jedes Mal zu optimieren. Und jetzt, wo wir drüber reden, habe ich schon wieder Bock auf die nächste Runde Naishi. Also wirklich für mich zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Saison ein echtes kleines Schmankerl und wirklich ein schönes kleines Highlight. Und wenn man so Grid-Spiele mag oder wenn man eben so Spiele mag, bei denen man sich so aus so einem Raster so diese Auslage optimiert, dann darf man sich das gerne mal anschauen. Das ist wirklich schön gemacht und sieht auch, finde ich, toll aus, super gestaltet. Also schönes kleines Highlight.
Ich schließe mich dem vollumfänglich an, aber wo du jetzt gerade schon über Taktiken und über die Tore gesprochen hast, denn die habe ich hier auch noch auf meinem Zettel stehen. Ich wollte sie eigentlich nicht ansprechen, aber jetzt frage ich dich, hast du jemals eine Partie erlebt, wo jemand drei Tore sammelt und trotzdem nicht gewinnt?
Nicht aktiv, nein.
Okay.
Aber ich versuche natürlich zu verhindern, dass mein Gegenüber das bekommt. Na, also wenn du drei Tore hast und vielleicht noch zwei Mönche auf der Hand, die du dann geschickt platzierst, sodass sie dann also alternierend neben den Toren legen, dann, ich hatte neulich eine Partie, da hatte ich 84 Punkte, da hatte ich ein Tor, nebendran ein Mönch, nebendran ein Tor, nebendran ein Mönch und oben über dem Mönch auch noch ein Tor. Das punktet natürlich dann enorm stark. Aber das ist dann eben die Aufgabe des Gegners, der Gegnerin, das zu verhindern. Und du kannst ja mit diesem Dekretmarker mir auch eines der Tore abnehmen, wenn es in der offenen Auslage liegt. Dann gibst du zwar deinen Marker auf, aber zerschießt mir mit einer Aktion komplett meine Punkteplanung und bringst mich dann in echte Nöte. Also diesen Dekretmarker, den kannst du natürlich einsetzen, um dein eigenes Raster zu optimieren oder um deinen Gegner kurz vor Ende noch völlig zu zerstören. Und das ist eben dann auch wieder so eine spannende Timing-Frage. Also ja, wird gut.
Ja, sollte jetzt auch keine Kritik sein in der Form irgendwie, dass irgendwas broken wäre oder so, um Gottes Willen, nein, gar nicht. Hat mich einfach mal interessiert jetzt. Ja, tolles Spiel.
Damit kommen wir schon zum nächsten Spiel. Also ich sag's gerne nochmal, das war Naishi in der deutschen Variante, erschienen bei Board Game Circus von Mathieu Bierry und Alex Fortineau in diesem Jahr. Eine Neuheit, die es mit einer großen Sicherheit auch in Essen geben wird.
Ja, und ich komme jetzt zum letzten Spiel, zumindest von meiner Seite des heutigen Tages. Und zwar geht es mal wieder um einen Puzzler von Uwe Rosenberg. Der hat wieder was Neues rausgebracht. Und zwar ist das diesmal Click a Tree. Ja, was ist Click a Tree? Das ist natürlich zum einen das Spiel, über das wir jetzt gleich sprechen wollen. Zum anderen ist es aber auch ein Unternehmen, was hier so ein bisschen auf Brettspielebene verewigt wird. Click a Tree ist vom CEO Chris Kaiser gegründet worden. Und Ich versuche es mal in einem Satz zusammenzufassen. Es kümmert sich um Nachhaltigkeitsprojekte und es unterstützt Firmen bei Nachhaltigkeitsprojekten, die sie eben ja supporten wollen. Also da geht es vor allen Dingen natürlich um das Pflanzen von Bäumen, aber auch um das Fördern von Bildung um das Sammeln von Meeresplastik. Diese ganzen Themen natürlich vorwiegend, oder was heißt natürlich, aber vorwiegend in Entwicklungsländern, ja. Und das hat Uwe Rosenberg offenbar dazu inspiriert und auch so beeindruckt, dass er dazu jetzt ein passendes Spiel entwickelt hat. Und ja, bei Click a Tree geht es wieder mal um Hexplättchen, die wir vor uns auf unserem eigenen, in unserer eigenen Auslage zusammen puzzeln. Das sieht so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Applejack, ja, da hat er ja auch Sechsecke gehabt. Und auf diesen Plättchen sind Bäume abgebildet. Es gibt 6 verschiedene Baumsorten, dazu sind Früchte darauf, insgesamt 7 Stück. Und wir dürfen in unserem Zug immer jeweils 2 Plättchen aus einer Auslage nehmen, die wir dann mit Früchten bezahlen müssen. Und zwar mit einer Frucht, genau, einer ganz bestimmten Sorte, je nachdem, wo die da liegen. So, und dann fügen wir die zusammen. Und anschließend müssen wir noch eines der sogenannten Ernteplättchen, die auch vor uns liegen, anfügen. Das sind so kleine Sicheln drauf. Und immer wenn eine Sichel an einen Baum mit einer bestimmten Frucht grenzt, dann ernten wir diese Früchte. Dafür haben wir so ein Tableau vor uns. Das hat Werte von 0 bis 10. Dort halten wir die Menge der Früchte, die in unserem Lager sind, fest. Leider gibt es da ja ein großes Problem bei der ganzen Sache. Anfangs sind nämlich der Großteil der Felder blockiert von Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Wir können anfangs nur eine einzige Frucht jeder Sorte überhaupt sammeln. Und wenn wir Aufgaben erfüllen, dann entfernen wir so diese Aufgabenstreifen und erhöhen dadurch die Kapazität unseres Lagers und können dann 2, 3, 4 oder 5 bis zu 10 theoretisch Früchte einer Sorte lagern. Ja, diese Aufgaben umfassen dann natürlich bestimmte Konstellationen und Anordnungen von Plättchen. Also zum Beispiel so ein Dreier-Set an bestimmten Bäumen oder eine Reihe von 6 verschiedenen Baumsorten. Teilweise bezieht es sich auch auf diese Schilder. Es gibt so kleine Schilder, die nochmal auf diesen Plättchen abgedruckt sind mit A und B. Da müssen wir eine bestimmte Menge von A oder B Bäumen nochmal in einer bestimmten Konstellation sammeln. Teilweise müssen wir diese Ernteplättchen dann komplett umpuzzeln. Und auf diese Weise können wir diese Aufgaben erfüllen. Und immer wenn wir die Aufgabe erfüllen, wie gesagt, erhöhen wir die Kapazität. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, diese Ernteplättchen komplett zu erfüllen. Erfüllen tun wir die ganz einfach, indem jede dieser kleinen Sicheln getriggert wurde. Also jede Sichel hat eine Ernte ausgelöst. Und dann machen wir einen kleinen Marker drauf und dann dürfen wir links an unserem Lager kleine Zahlensteine nach unten schieben. Und zwar für jedes Mal, wo wir das tun, den untersten möglichen Zahlenstein um ein Feld nach unten. Und auf diesen, diese Steine legen praktisch die Siegbedingung fest. Denn wenn da zum Beispiel eine 7 draufsteht, dann versuchen wir alle 7 dieser Fruchtmarker, also dieser Lagermarker, oberhalb dieser 7 zu platzieren. In dem Moment haben wir das Spiel automatisch gewonnen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, auch nur weniger, zum Beispiel 2 oder 3 dieser Fruchtmarker nach oben zu kriegen. Aber wir müssen die dann deutlich weiter nach oben bekommen, um eben diese Spielende-Bedingung auszulösen. Wir haben hier also keine übliche Punktejagd, sondern wir haben hier wirklich ein Wettrennen, wer diese Aufgabe zuerst erfüllt. Ja, das Ganze ist relativ schwierig zu erklären, merke ich gerade am Mikro. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen zumindest darlegen. Es gibt auch einen Solo-Modus und ja, der Solo-Modus, da kann ich mal ganz kurz die Anleitung mir zur Hand nehmen. Der Solo-Modus besteht nämlich aus 2 Sätzen und zwar steht hier, das Solospiel unterscheidet sich kaum vom Mehrpersonenspiel, versucht eine Ziellinie zu überschreiten und dann auf so viele Fruchtwerte zu kommen wie möglich. Ja, und das zeigt schon deutlich zumindest einen kleinen Kritikpunkt an der Sache. Es ist komplett solistisch. Also wir spielen alle für uns und gucken nicht im geringsten auf die Auslage der anderen oder nahezu überhaupt nicht. Aber die Aufgabe macht mir großen Spaß, muss ich einfach mal vorweg sagen. Wie geht's dir damit?
Wir haben ja in den letzten Jahren bei Rosenbergschen Puzzlespielen immer irgendwie gedacht, ach, die sind ja irgendwie alle ähnlich oder irgendwie alle gleich und machen irgendwie nicht viel Neues. Und ich muss sagen, so richtig viel, wahnsinnig viel Neues macht es nicht, aber das macht mir jetzt mal wieder richtig viel Spaß. Also ich finde Click a Tree auch ein schönes kleines Puzzle-Highlight, das mir wirklich gut gefällt. Du hast also einerseits dieses Bezahlen der Aktionen über die Früchte, die ich habe, andererseits das Erfüllen von Teilzielen oder von Zielen, die mir dann Elemente oder ja, Ebenen freischalten, sodass ich mehr Früchte oder Gemüsesorten einer Sorte sammeln kann. Das Erfüllen der Ziele, diese Kombinationen, das hat natürlich Elemente aus anderen Rosenbergschen Puzzlespielen. Also ich habe Anleihen mit dem Bezahlen und dem Erhalten von Währungen oder von, ja, nennen wir mal Währungen, habe ich natürlich von Applejack. Ne, da finde ich was wieder. Ich finde natürlich in der Anordnung der Zielerfüllung was wieder von den anderen klassischen Rosenbergschen Puzzlespielen. Das stört mich aber hier überhaupt nicht, weil ich es wirklich ein reizvolles kleines Puzzlespiel finde. Ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt. Und ich finde, es hat eine sehr schöne Spieltiefe, weil ich ja einerseits die Entscheidung habe, welches Plättchen kaufe ich mir aus der Auslage, beziehungsweise welches Plättchen kann ich mir überhaupt leisten aus der Auslage, denn das kann ich ja nicht notwendigerweise, wenn ich eben insbesondere am Anfang die Not habe, dass ich noch gar nicht alles freigeschaltet habe oder noch gar nicht viel sammeln konnte. Und dann diesen Kipppunkt irgendwann zu sagen, jetzt muss ich ja versuchen, meine Ziele zu erreichen, gleichzeitig aber die Plättchen so anlegen, dass sie im Idealfall auch viele Früchte oder Gemüse abwerfen. Und das ist ein spannender Korridor, wie ich diese Plättchen da hinlegen kann. Dann möchte ich meine Teilziele erreichen, um möglichst diese Ebenen freizuschalten, die ich dann diese Früchte auch schieben kann. Und will dann aber auch noch die Aufträge erfüllen, die dann auf den anderen Plättchen liegen, die ich so zwischen reinlege. Und dadurch habe ich mehrere Ebenen, über die ich immer wieder nachdenken muss. Und das kann natürlich, wenn jemand sehr grüblerisch unterwegs ist oder wenn jemand sehr auf Optimierung spielt, dann kann es durchaus sein, dass du jemandem ein paar Minuten beim intensiven Denken zuschaust. Da du aber selber mit intensivem Denken beschäftigt bist, stört mich das gar nicht so sehr. Mir gefällt hier auch sehr gut das Material. Also es macht mir Spaß, damit zu spielen. Es macht mir Spaß, diese kleinen Obstmarker auf meinem Tableau hin und her zu schieben. Es macht mir Spaß, wenn ich diese Erntefelder erfüllt habe, dann so einen kleinen Haken da reinzulegen und sagen, cool, habe ich geschafft. Das macht alles, ist alles ein gutes Spielgefühl. Und das ist wieder so eines dieser Puzzlespiele, wo ich sage, es hat eine schöne Kniffligkeit bei einer trotzdem leichten Regelzugänglichkeit. Also es ist überhaupt nicht schwer, finde ich, zu verstehen, zu sagen, du kaufst dir das, dann legst du das dahin, du wertest das Ernteplättchen und hast deine Ziele zu erfüllen. Und gleichzeitig habe ich eine schöne Entscheidungstiefe mit leichtem Hang zum Grüblerischen, also durchaus ein anspruchsvolles Puzzlespiel. Und das ist durchaus eins, was mein Herz erwärmen konnte.
Ja, leicht, also da würde ich fast ein bisschen widersprechen. Ich sehe es schon so auf Kennerniveau. Also ich finde, gerade was diese Ernte angeht, ich finde es nicht ganz leicht zu überblicken am Anfang. Und da habe ich mich auch deutlich schwerer getan, als ich dachte. Und ich muss es auch durchaus häufiger mal, ja, nachträglich immer mal wieder erklären, wie das mit der Ernte funktioniert. Denn zum einen kannst du die Ernte ja auslösen, wenn du Fruchtplättchen dran oder Baumplättchen dran legst. Zum anderen auch, wenn du aber auch diese Ernteplättchen legst. Und wann kann ich jetzt wirklich wie ernten und in welcher Reihenfolge passiert das? Also das ist schon relativ knifflig. Aber ich gebe dir recht, also die Aufgabe hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, weil du eben auf diesen vielen verschiedenen Ebenen denkst und natürlich auch abwägen musst, wann kommt dieser Punkt, an dem ich switche. Nämlich das optimale Legen meiner Plättchen, um Aufgaben zu erfüllen, oder eben das Produzieren von Früchten, weil das ist ja das, was am Ende überhaupt erst zum Spielsieg führt. Und wenn du dann den richtigen Zeitpunkt verpasst, kann es eben sein, dass du dann halt auch wirklich hinterherläufst und das nicht mehr einholen kannst. Und das ist auch ganz spannend dann, wenn man es ein bisschen kennt und ein paar Mal gespielt hat, auch zu beobachten, wie das anderen Leuten gelingt, weil manchmal bist du so in deiner Welt dort versunken, bist noch am Grübeln mit den Aufgaben und dann guckst du rüber und siehst plötzlich, dass da plötzlich schon 3-4 Marker relativ weit oben stehen und denkst dir, Hilfe, wie hat der das gemacht, ja? Das wäre fast schöner, wenn man das noch ein bisschen intensiver mitverfolgen könnte, aber da ist man dann doch zu sehr auf seinen Board konzentriert.
Ja, also ne, viel mehr habe ich gar nicht noch beizutragen zu dem Spiel, denn in der Tat habe ich an Clicketree viel Spaß, freue mich da auf weitere Partien. Und wenn jemand Puzzlespiele mag mit einem gewissen Anspruch und, sagen wir mal, dem Rosenberg-Kosmos der Mechaniken und der Elemente, die in seinen Puzzlespielen auftauchen, etwas abgewinnen kann, dann ist das ein Spiel, das kann man sich gut angucken. Und ich selber habe viel Freude an den Partien, freue mich auch auf die nächsten Partien. Also ich bin noch lange nicht durch mit dem Spiel, auch nicht nachdem wir es jetzt besprochen haben. Das ist schon eines, bei dem ich noch Lust auf viele weitere Partien habe. Ich habe jetzt auch erst eine Handvoll Partien gespielt, 4, 5. Da entdeckt man jetzt auch nicht wahnsinnig viel Neues, ne? Es ist dann nach 4, 5 Partien weiß man, wie das Spiel funktioniert. Da passiert jetzt auch nichts mehr, aber es ist eine schöne Puzzleaufgabe für 45 Minuten in einem Zweier- oder Dreier-Spiel. Wenn man nicht allzu viel grübelt, ist das eine sehr schön und gut und friedlich gepuzzelt investierte Zeit.
Eine Ergänzung hätte ich vielleicht noch, die bezieht sich aber jetzt eher nochmal auf die Organisation Clicketree. Denn die eigentliche Inspiration für Uwe Rosenberg war dann nämlich auch das, die sogenannte Board Game Road. Clicketree hat die Board Game Road in Ghana eingerichtet. Und das ist ein Zusammenschluss von Verlagen oder anderweitigen Personen aus der Spielewelt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, innerhalb von 10 Jahren, ich glaube 20.000 Bäume zu pflanzen, eben in diesem angehenden Wald in Ghana. Und das ist ganz spannend, wenn man dort mal auf die Homepage geht, dann sieht man, was da schon entstanden ist. Und dort gibt es richtig Parzellen, die einzelnen Verlagen zugeordnet sind. Da gibt es den Moses Forest, den Hans im Glück Forest, natürlich auch den Uwe Rosenberg Forest und noch viele, viele weitere Verlage, Game Factory, Lookout und natürlich auch Skellig, die eben Clicketree jetzt auch produziert haben und verlegen. Und wer da vielleicht noch ein bisschen mehr zu hören möchte, da möchte ich gerne noch verweisen auf den Podcast Cocktails for Meeples. Der Tobi und die Jenny, die haben nämlich den CEO Chris Kaiser in Folge 23 interviewt. Und das habe ich mir heute früh noch angehört. Und das ist wirklich auch spannend, wenn man sich dafür interessiert. Und hört da mal rein.
Ja, das war Clicketree von Uwe Rosenberg, erschienen bei Skellig Games. Und damit kommen wir zum letzten Titel für heute. Und der letzte Titel, den wir heute haben, ist ja der dritte Titel im abgelaufenen Jahrgang, den Thomas Holleck auf den Markt gebracht hat, der ja sehr umjubelt wurde für Seti, was jetzt auch beim Deutschen Spielepreis unter den Top 3 gelandet ist, der auch sehr gefeiert wurde für Galileo Galilei. Seti ist bei Heidelberg erschienen, Galileo Galilei ist bei Frosted Games erschienen und jetzt hat er eben noch ein Spiel bei Huch, nämlich Tea Garden. Das ist über den Sommer oder im späten Frühjahr, Anfang Sommer erschienen. Und Tea Garden habe ich doch jetzt schon etliche Male gespielt und das mag auch ein kleines Indiz dafür sein, das gefällt mir richtig gut und somit kommen wir für mich wieder zu einem kleinen Highlight, denn wir haben hier ein Kennerspiel vor uns, was ich würde sagen ein Kennerspiel mittleren Niveaus ist, es nicht allzu trivial, aber jetzt auch kein Expertenkracher, also würde sagen kein gehobenes Kennerspiel. Und was wir machen ist, wir sind Teebauern und wir bauen Tee an und ernten Tee und haben dazu eine Landkarte und insgesamt eine Handvoll von Aktionen. Und diese Handvoll Aktionen haben eine bestimmte Stärke, eine Aktionsstärke, die bestimmt wird durch Handkarten, die ich anlege. Diese Handkarten geben mir Stärkepunkte und noch unterschiedliche Symbole, die ich dann einsetzen kann. Entweder als freie Aktion, weil ein Symbol drauf ist, das mir eine freie Aktion erlaubt, oder sie erlauben mir in der offenen Auslage Karten zu kaufen, die bestimmte Symbole, nämlich Teekannen, erfordern und die ich dann in meiner offenen Auslage haben muss oder in meinem Tableau haben muss, um diese Karten kaufen zu können. Das Interessante an dem Spiel ist, wie ich finde, der Währungsmechanismus. Alles andere ist jetzt nicht so wahnsinnig neu, aber es ist, wie ich finde, sehr schön zusammengesetzt und der Währungsmechanismus gefällt mir sehr, denn ich ernte grüne Teeblätter in unterschiedlichen Regionen. Diese Regionen werden auf dem Spielplan, fange ich am Anfang natürlich an mit meinem kleinen Tee-Imperium in einem sehr leichten Tee. Da bekomme ich halt eben nur Tee in der Stärke 2. Und dann kann ich aber auch auf Teefelder bauen, die mir 3, 4, 5 und 6 Teeblätter bringen. Um da hinzubauen, muss ich natürlich unterwegs schon ein paar Pagoden in diese Teeregionen gebaut haben. Und dann bekomme ich erstmal grüne Teeblätter. Und die Besonderheit ist, am Ende des Zuges werden die grünen Teeblätter ein bisschen schlechter von der Qualität, verlieren also an Wert. Das heißt, ein 4er-Teeblatt wird zum Ende der Runde zu einem 3er-Teeblatt. Ich kann diesen Tee aber auch reifen lassen, fermentieren und dann drehe ich den Marker einfach um, dann wird der Tee braun und der fermentierte Tee, der wächst in der Qualität. Das heißt, ein 4er-Teeblatt wird zu einem 5er-Teeblatt. Und dieser Korridor mit dieser Währung, mit diesen Teeblättern gut umzugehen, den finde ich schon mal sehr reizvoll. Dann habe ich 3 Aktionsslots jede Runde frei und einen 4., den ich bezahlen muss, wenn ich ihn nutzen möchte. Der kostet mich dann 1 fermentiertes und 2 grüne Teeblätter. Und dann kann ich auch 4 Aktionen machen. Ich habe aber am Anfang nur 4 Handkarten auf der Hand. Ich kann mir aber im Laufe des Spiels neue Handkarten dazu kaufen. Das ist eine der Aktionen. Da gibt es so verschiedene Slots und je nachdem, welche Stärke ich habe und wie ich diese Karten bezahlen kann, kann ich dann eben aus dieser Auslage mir Karten dazu nehmen. Und die bekomme ich direkt auf die Hand und kann sie auch in dieser Runde schon einsetzen. Eine andere Aktion ist, ich kann mir so eine Pagode in eine der Regionen bauen und kann dort regelmäßig auch Tee ernten. Ich kann eine Aktion einsetzen, um Tee zu ernten. Dann habe ich eben noch mal ein bisschen Währung auf der Hand. Das ist so eine andere Hauptaktion. Und dann kann ich eben noch Aufträge erfüllen, die da liegen. Also ich habe so eine Karawane, da muss ich dann Tee hinliefern und da kriege ich wieder Plättchen für so eine eigene Leiste, auf der ich dann auch nochmal Boni ausgeschüttet bekomme. Und das sind alles so Dinge, die recht konventionelle Aktionen sind, die aber sehr schön miteinander verbunden sind und besonders viel Spaß machen dann neben dem Aufträge erfüllen und Aktionskarten kaufen, mein Deck stärker machen, die Karten bringen auch alle Punkte und so, machen mir ja immer die freien Aktionen. Und diese freien Aktionen sind entweder, ich kann auf einem Fluss langfahren, wenn ich das entsprechende Flussfahrtssymbol habe und sammle da natürlich Boni und hinten raus auch Punkte ein. Oder ich kann Teeschalen produzieren, die so einen farbigen Kreis an jeder Seite haben. Und wenn ich passende Farben zusammenlege, habe ich die für eine Schlusswertung auch nochmal gut verstärkt. Das ist so eine Wertung, die man auch aus Menefair kennt, was bei Pegasus erschienen ist, wo man auch gleiche Symbole so aneinander puzzeln muss, die dann auch wieder Aktionen freischalten. Und ich kann Teestudien an der Universität machen. Das ist so ein Rundlauf. Und da kann ich eben mit so einem Tipel, wie sie dort heißen, rumlaufen und kann dort Aktionen freischalten und auch ganz viele Punkte machen. Und was mir in diesem Spiel auch gut gefällt, der Andreas Becker, der hat das im Spielbox-Podcast, glaube ich, mal gesagt, dass es ein Autor ist, dessen Handschrift darin zu bestehen scheint, dass er sehr viele Belohnungsanreize setzt in seinem Spiel. Und das kann man ja gut nachvollziehen. Das ist bei Galileo so. Da gibt es durchaus viele Aktionen, bei denen man doch einige Belohnungen bekommt. Das ist hier so, das ist auch bei Seti so. Und das ist ein Spielgefühl, was ich sehr gerne mag, dass jede meiner Aktionen mir Spaß macht, sich wertig anfühlt und irgendetwas dazu beiträgt, dass ich nach vorne komme. Sei es, dass ich Punkte bekomme über die Karten oder über den Fluss oder über die Pagoden, die ich baue. Ich bekomme permanent für irgendwas Punkte und Aktionen und Belohnungen und Bonusplättchen. Und das ist ein Spielgefühl, was ich sehr gerne mag. Und das wird hier unterstützt durch die, wie ich finde, sehr hübsche und gleichzeitig sehr eindeutige Aufmachung des Spiels. Und auch hier haben wir wieder ein Spiel, was für mich schon zu einem Highlight des Jahrgangs gehört und mir richtig viel Freude macht. Ich habe das jetzt wirklich etliche Male gespielt und bin auch noch nicht müde, auch wenn ich da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Neues entdecke. Das, was ich bisher entdeckt habe, gefällt mir sehr gut. Und ja, wie ein guter Tee, den ich immer wieder aufs Neue trinke und meinen Lieblingstee habe, ist das auch ein Spiel, das ich immer gerne aus dem Regal ziehe und mit Menschen spiele, die es noch nicht kennen und auch mit jenen, die es schon kennen, schon die eine oder andere Wiederholungspartie haben. Wie findest du denn Tea Garden, Stefan?
Ja, Thomas Schorleck, der Senkrechtstarter des letzten Jahres. Seti fand ich ja überragend, da haben wir jetzt wirklich oft genug drüber gesprochen. Sein zweites Spiel Galileo Galilei, das fand ich gut, das hat mir gut gefallen, aber auch wenn es bei weitem nicht an Seti jetzt rankam, aber ist auch durchaus wirklich überdurchschnittlich gut. Ja, und Tea Garden würde ich jetzt dazwischen einreihen. Also das hat mir auch wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht, was ich da tue. Und ist total langweilig gerade, denn wir sind uns heute so einig. Ja, ich dachte, ich kann dir mal ein bisschen Kontra geben. Aber genau den Punkt, den du gerade genannt hast, den hatte ich mir ja auch notiert. Die Nebenaktionen. Denn die machen mir wirklich am meisten Spaß. Eben, du hast die Flussfahrt erwähnt oder diese Teeschalenproduktion. Und das lädt ein, Extremstrategien auszuprobieren. Und da habe ich ja immer total Spaß dran, ja. Es mal so richtig auf die Spitze zu treiben und das Schiff da auf der Flussleiste möglichst schnell, möglichst weit nach vorne zu pushen. Oder so eine Riesenreihe von diesen Teeschalen nebeneinander zu legen. Oder eben diese Teestudien auf diesem Rondell, da wirklich mehrere Umdrehungen zu drehen. Und sowas mag ich einfach total gerne. Ja, und dazu kommt noch dieser Deckbuilding-Aspekt. Und ja, du hast es gesagt, jede Aktion fühlt sich mehr oder weniger zumindest belohnend und gut an. Und deswegen Tea Garden ist bei mir auch wirklich weit oben in der Gunst, auch wenn es nicht ganz an Seti rankommt, aber das wäre auch vermessen. Also wir können gespannt sein, was der Thomas Schorleck noch so alles ja jetzt auf der nächsten Messe vorstellt und mitbringt.
Ja, es kommt auch im Komplexitätsgrad nicht an Seti ran. Das finde ich aber hier eine Stärke, weil wir wirklich ein schönes, zugängliches Kennerspiel haben. Ich würde nicht sagen ein Gateway-Spiel, dazu ist es vielleicht dann doch in der Kombination der Aktionen ein bisschen drüber, aber doch eben ein Spiel, was ich mit Menschen gut spielen kann, die viel Spielerfahrung haben, aber vielleicht noch nicht so viel Kennerspielerfahrung haben. Ich habe das wirklich auch mit Leuten gespielt aus diesem klassischen grauer Pöppel-Kennerspielbereich und die konnten das alle gut spielen und die hatten damit viel Freude. Ich finde die Anleitung sehr gut strukturiert, sehr gut bebildert. Ich habe festgestellt, ich hatte so ein, zwei kleine Spielfehler immer mal. Die stehen aber eindeutig in der Anleitung drin. Das war dann eher meine Blödheit, das nicht gründlich gelesen zu haben. Also auch hier die redaktionelle Bearbeitung der deutschen Ausgabe von Silvia Herzog wirklich gut gelungen. Und alle Aktionen sind sauber erklärt. Ich finde die Symbolsprache des Spieles sehr, sehr eindeutig. Also auf einer guten Handvoll Seiten ist das hier alles wirklich sehr sauber und sehr transparent beschrieben. Auch wieder ein gutes Beispiel, wie ich finde, für eine schöne Anleitung und ein schönes, gutes, gut zugängliches Kennerspiel.
Ja, und ich würde es bezüglich des Anspruchs und auch der Spieldauer so doch durchaus mit Galileo Galilei vergleichen. Das ist ungefähr so in der gleichen Liga, würde ich sagen. Und wer sich da wohlgefühlt hat, der wird sich eigentlich auch bei Tea Garden wohlfühlen. Und ich mag es ja total gerne bei Deckbildern. Also ich liebe ja Deckbilder sowieso, aber ich mag es unheimlich gerne, wenn man Karten kauft und die direkt auf die Hand bekommt. Das ist für mich ein so belohnendes Gefühl. Ja, wenn du die erst auf die Ablagestapel legst und dann wieder irgendwie ein paar Runden warten musst, bis du die kriegst. Nee, Karten müssen auf die Hand. Dann macht's richtig Bock.
Das könnte man fast als Überschrift nehmen. Ich glaube, Galileo, für mich ist Galileo Galilei ein Ticken drüber. Und das liegt auch daran, dass ich diese, wie heißt diese Leiste, diese Inquisitorenleiste oder so.
Inquisitionsleiste, glaube ich.
Oder Inquisitionsleiste, ja. Ne? Das Management dieser Leiste, das finde ich doch sehr anspruchsvoll. Und das kann
und
dann
auch destruktiv teilweise so ein bisschen.
Genau, das kann zu einem destruktiven Spielgefühl führen, wenn du permanent Minuspunkte kassierst bei Galileo Galilei. Und das hast du halt hier bei Tea Garden nicht. Da ist jede Aktion, die du machst, ist irgendwie cool und bringt dich voran. Da geht es eher darum, wie kombinierst du die Aktionen miteinander und auf welche Leiste gehst du jetzt noch ein Stückchen weiter nach vorne, um da voranzukommen. Aber ja, das wer Spiele dieser Art mag, der wird mit Tea Garden, glaube ich, sehr glücklich werden. Und ja, ich freue mich auf andere Spiele von Tomasz Holek, weil der hat jetzt in 100% der Spiele, die ich von ihm kenne, nämlich 3 von 3, die haben mir alle extrem gut gefallen. Und ja, deswegen freue ich mich auf alles, was von ihm noch kommt. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folgen.
Magst du vielleicht noch kurz die Illustratoren nennen?
Ja.
Da freue ich mich jetzt sehr drauf.
Bitte?
Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Hast du den Namen gerade parat?
Selbstverständlich, das ist Barbora Szrypczykowa.
Sehr schön.
Und es war total behauptet, dass ich weiß, wie man den Namen ausspricht, denn im Tschechischen gibt es einige Zeichen und fehlende Vokale, die ich sonst nur von Frank Bzirske kenne. Und nicht weiß, wie man es ausspricht, weil ich des Tschechischen nicht mächtig bin. Gleichwohl großes Lob an diese Dame, denn das Spiel ist sehr übersichtlich und sehr hübsch illustriert und auch die Symbolsprache des Spiels ist komplett eindeutig. Insofern bleiben da keine Wünsche offen bei Tea Garden. Nee.
Und ich wollte auch den Namen jetzt nicht nochmal von dir, also ich wollte ihn von dir vorgelesen kriegen, natürlich, um dich bloßzustellen. Ich wollte mich natürlich nicht über den Namen lustig machen, sondern im Gegenteil auch nochmal lobend erwähnen, dass ich die Grafik außerordentlich stark finde. Hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Bei Tea Garden von Tomasz Holek, erschienen im Deutschen bei Huch. Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer ersten Rezensionsfolge des neuen Jahrgangs, kann man ja eigentlich schon sagen. Wir haben ja über viele Spiele gesprochen, aber jetzt eben auch in anderen Zusammenhängen und anderen Kontexten. Alles Neuheiten zum Teil des letzten Jahrgangs, zum Teil diesen Jahrgangs. Der Glückselefant erscheint bei Queen Games, Wundersame Wesen, bei Strohmann Games, Kauri bei Koala Spiele, Naishi bei Board Games Circus, Clicketree bei Skellig Games und Tea Garden bei Huch. Ja, und damit, lieber Stefan, sage ich dir danke für eine nach vielen Monaten endlich mal wieder stattgefundene Rezensionsfolge, bei der ich sehr viel Freude hatte. Ich hoffe, du auch.
Hatte ich, selbstverständlich. Das müssen wir mal wieder ein bisschen öfter jetzt, ein bisschen forcieren.
Wir sollten mal ein bisschen miteinander rezensieren wieder.
Ja, ja, also mal vielleicht auch Spiele spielen zusammen. Das wäre auch mal schön.
Ja, ich habe auch viele Spiele, über die ich spreche. Es erscheint nächste Woche schon wieder eine Rezensionsfolge mit dem Stefan Zerlik. Den habe ich da zu Gast. Da freue ich mich auch drauf. Ich werde bei Better Late Than Never im Podcast demnächst sein und möchte noch auf einen besonderen Service hinweisen, denn ich habe viel gepodcastet über den Sommer, unter anderem auch die Road to Essen. Das ist ein Service vom Beeple-Netzwerk, dem ich ja angehöre. Da haben wir das Beeple-Messeradio und dort erscheint die Road to Essen. Da erscheint jeden Tag mindestens eine Folge, in der wir die Neuheiten eines Verlags vorstellen. Oftmals erscheinen noch 2 Folgen am Tag. Heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist die erste Folge erschienen. Da durfte ich mit Annika Heller von Deep Print Games sprechen über ihre Neuheiten. Und die Road to Essen, die kenne ich schon seit vielen Jahren. Dieses Jahr bin ich jetzt zum ersten Mal als Aktiver mit dabei. Und das ist wirklich ein schöner Service, weil die Verlage immer ihre 3 Top-Neuheiten vorstellen. Also auch da haben wir einen schönen kleinen Service, finde ich. schaut mal vorbei im Beeple-Podcast. Da habt ihr eine schöne Möglichkeit, mal euch die nächsten Essen-Titel anzugucken. Und ich werde hier auch eine Vorschaufolge zu Essen machen, die ich gemeinsam mit dem Chris Greff, mit dem Fabian Ermantraut und dem Johannes Blumenberg, dem Brettspielminister, machen werde. Denn du wirst etwas Gleiches oder Ähnliches machen mit deinen Kollegen, mit unseren Freunden von den anonymen Ludoholikern im dortigen Podcast. Also habt da keine Ausrede, was die Messe angeht. Ihr werdet auf jeden Fall wissen, was dieses Jahr der heiße Scheiß ist. Das werdet ihr hier hören. Ihr werdet es im Beeple-Messeradio hören und ihr werdet es auch bei den anonymen Ludoholikern hören. Hier natürlich am kompetentesten.
Das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen. Das lassen wir natürlich den Hörerinnen und Hörern. Die sollen das mal besser beurteilen.
Das Problem
Spoiler, unseres ist besser.
Das Problem ist ja, dass auch heute die Tradition gilt, der Gast hat das letzte Wort. Die große Gefahr der deutschen Podcast-Szene, keine Ahnung, was da passiert. Ich sag dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt erstmal ganz vielen Dank fürs Zuhören. War uns eine Freude, mit dir über neue Spiele zu sprechen und darüber nachzudenken. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du uns deine Eindrücke schilderst zu den genannten Spielen. Vielleicht hast du ja eine andere Perspektive auf den Glückselefanten. Vielleicht findest du das alles gar nicht so schlimm und es gefällt dir sogar sehr gut. Das wollen wir dir gerne zugestehen. Vielleicht haben wir da eine etwas zu enge oder zu strenge Perspektive, die du anders beurteilen möchtest. Auch das steht dir selbstverständlich zu. Auch bei den anderen Spielen freuen wir uns auf eine Perspektive. Bei Instagram, Broadcast-Brettspiel-Podcast oder auch Dr. Doppeldotter, das ist dann der Stefan. Und natürlich freuen wir uns neben diesen Impulsen auch auf weitere Beiträge von dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Bis dahin wünschen wir dir erstmal, passt auf euch auf oder passt du auf dich auf, du hörst es ja alleine. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und auch heute hat das letzte Wort mein lieber Freund und Gast Stefan Hanf.
Ja, und bei mir sind die letzten Worte ja immer so ein bisschen langweiliger. Ey, ich fand das ja total toll. Der Chris Gräf hat letzten Blockflöte gespielt. Sensationell. Nee, ich wollte eigentlich nur noch mal loswerden. Ich habe mir sowas Schönes noch bereitgelegt. Ich wollte vorhin klugscheißen und hab's total vergessen. Aber das Possum heißt eigentlich gar nicht Possum, sondern botanisch korrekt Fuchskusu.